FM, Ausgabe Nummer 536. Wir schreiben den 1. November 2024. Mein Gast heute Abend ist André Kramer und es geht um Paleo SETI. Und auch heute gibt es wieder den CropCom und die Möglichkeit, per Skype direkt live in der Sendung mitzumachen, teilzunehmen, anzurufen, reinzuchatten. Links dazu findet man alle auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Und auf der Website von CropFM findet man alles Nötige, alles Wissenswerte rund um diese Sendung. Zum Beispiel zur heutigen Sendung auch wieder Bilder. Im Archiv findet man so ziemlich alle vergangenen Sendungen in guter Qualität zum Runterladen oder online hören. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich am CropFM Newsletter anzumelden. Und ich kann das nur empfehlen. Das Symbol mit der Glocke auf der Startseite nicht zu übersehen. Gleich im ersten Satz findet man es auch. Und dann kriegt man alle zwei Wochen und ziemlich garantiert nur in äußersten Ausnahmefällen, wenn es notwendig ist, vielleicht sonst nochmal, wenn die Seite down ist und man irgendwie ja nicht mehr weiß, wo die jetzt zu finden ist etc. Ja, CropFM Newsletter abonnieren und alle zwei Wochen auf die aktuelle Sendung hingewiesen werden, bevor sie passiert. Und ebenfalls auf der Startseite findet man den orangen Button mit dem Herz, den CropFM Spendenbutton. Großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und auch heute ist das Coverbild wieder, ein großartiges Coverbild, wieder mal, von Matthias Töpfer. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer-mit-oe-geschrieben.de. Kaspar Hauser und der Besucher. Wladislav Raab schreibt über Kaspar Hauser, Wladislav Raab schreibt da im UFO-Skriptorium, über Kaspar Hauser ist seit dem Biedermeier bereits viel geschrieben worden. Die meisten Abhandlungen beschäftigen sich mit den Theorien seiner Abkunft. Dabei wird oftmals vergessen, dass die Phänomene, die er zumindest kurz nach seiner Entlassung unter Anführungszeichen aus der Gefangenschaft zeigte, viel merkwürdiger sind und gegebenenfalls aufzeigen, über welche im inneren Kräfte der Mensch verfügt. Den gesamten Artikel, der sich übrigens auch auf das Buch oder vor allem auf das Buch Der Fall Kaspar Hauser bezieht, findet man im UFO-Skriptorium und es gab ja auch eine Live-Sendung mit Wladislav über eines seiner Lieblingsthemen, nämlich Kaspar Hauser. Und auf Grenzwissenschaft aktuell ist zu lesen, Flagstaff USA, mithilfe der LiDAR-Technologie, mit der digital der Bewuchs des Regenwaldes entfernt werden kann und so Strukturen am Boden zutage treten, entdeckten Archäologen immer mehr bislang unbekannte archäologische Stätten der Maya-Kultur. Eine Studie vermutet nun, dass sogar ein Großteil der bedeutenden Maya-Städte noch gar nicht gefunden wurde. Spannend. Verweise auf alles Vorgelesene und viele weitere News-Einträge, wann immer ich irgendwas Spannendes finde, poste ich das einfach, findet man auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Hier geht's gleich weiter mit meinem Gast André Kramer und Paleo Seti. André Kramer ist seit zwei Jahrzehnten in der Anomalistik aktiv. Neben Fragestellungen zu archäologischen Rätseln befasst er sich als Vorstandsmitglied der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen rund um die Analyse von UFO-Daten und Erfahrungen von Menschen mit Nahbegegnungen. Im Netzwerk für Kryptozoologie in Deutschland ist er Teil der Redaktion, die seit 2020 das Jahrbuch für Kryptozoologie herausgibt, und er ist bei mir schon das zweite Mal zu Gast. Hallo André.
Moin Tarek.
Freut mich, dass wir heute sprechen über offensichtlich eines deiner Lieblingsthemen, nämlich Paleo Seti. Mhm. Ein unglaublich umfassendes Werk, das du da geschrieben hast. Ich glaube, du hast dich mehr beschäftigt als viele der bekannten Autoren wahrscheinlich, also viele Jahrzehnte. Naja, gut. Du bist jedenfalls viel gereist, viele eigene Fotos sind da drinnen, viel Recherche und also auch ein unglaublich akribischer Abriss, zum Beispiel über sogenannte Cargo-Kulte etc. Warum hast du dir diese ganze Arbeit angetan?
Ja, gute Frage. Also tatsächlich gehört die Präastronautik oder Paleo Seti zu den frühen Themen, mit denen ich dann als Jugendlicher in Kontakt kam, ne, wie ganz klassisch Erich von Däniken gelesen, ne, das ist ganz vielen so ergangen, war sehr, sehr begeistert, fand das damals alles sehr überzeugend und habe dann angefangen, mich damit zu befassen, bin in der AAS aktiv geworden, hab 2004 auch den Jugend-AAS-Forschungspreis in Fulda überreicht bekommen für ein kleines Büchlein, das ich geschrieben und glücklicherweise nie veröffentlicht habe.
Wieso?
Weil es aus heutiger Sicht war das ziemlich viel Quatsch, den ich da geschrieben habe. Muss ich ganz klar sagen.
Was hast du da geschrieben?
Ach, das ging um Megalithkulturen. Also damals hatte ich nicht viel Geld. Ne? Ich war so in meiner ersten Berufsausbildung, ich habe ja mehrere Ausbildungen gemacht, hatte nicht viel Geld und bin dann, wie ich es konnte, hier in meiner Schleswig-Holstein umhergefahren, hat mir den Megalith-Denkmäler angeschaut, also Dolmen und so weiter und so fort. Und habe dann nach Logik der Präastronautik-Literatur quasi auch dazu eine, in Anführungsstrichen, Forschungsarbeit geschrieben, in der ich glaubte, nachweisen zu können, dass die Aliens auch im Zusammenhang mit unseren Hünengräbern und Co. vor Ort stehen. Das hat damals der Redaktion ganz gut gefallen, die diesen Forschungspreis ausgelobt hat in der AAS, und ich habe den Preis dann auch gewonnen. Gleichzeitig ist das dann auch so die Phase in meinem Leben gewesen, der ich mehr recherchiert habe, Damals gab es Online-Foren noch sehr populär. Also ich habe sehr viel diskutiert, Jugend-AS-Forum, Alien.de-Forum und so weiter und so fort. Also auch mit kritisch eingestellten, Interessierten in Diskussionen. Und das hat mich dann doch immer wieder zum Nachdenken gebracht und auch dazu, neu zu recherchieren. Und ja, da bin ich dann darauf gekommen, dass viele Behauptungen innerhalb dieser Literaturgattung der Präastronautik so nicht haltbar sind. Wenngleich ich auch immer wieder sagen musste, dass ich weiterhin von der Möglichkeit eines solchen Paläokontakts überzeugt war und auch überzeugt bin. Und
Und das finde ich
dementsprechend.
ein wichtiger Punkt, denn du bist dadurch ergebnisoffen dem Ganzen gegenüber. Also du legst halt deinen Finger auf, ziemlich beinhart auf die Wunde. Aber du könntest dir vorstellen, dass solche Dinge passiert sind. Dass also zum Beispiel irgendwelche Kontakte in der Vergangenheit da waren, wie auch immer die stattgefunden haben, ne? Und auf welcher Ebene vielleicht auch immer, keine Ahnung. Und dass diese Kontakte aber die Kultur beeinflusst haben und vielleicht auch noch das immer tun, wenn sie es einmal getan haben, ne? Also großes Wenn.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, wenn wir uns anschauen, was die etablierte Wissenschaft bisher in Bestrebungen unternimmt, um Alien zu finden. Also angefangen mit dem berühmten SETI, also der Suche nach Radiosignalen. Es gibt OSETI, also die Suche nach optischen Signalen, zum Beispiel Laserstrahlen, die man versucht zu detektieren. Es gibt CETA, die Suche nach außerirdischen Artefakten. Das können sowohl Megastrukturen sein, wie so eine Dyson-Sphäre, die irgendwie eine ganze Sonne verdunkelt, bis hin zu Sonden, die man möglicherweise sogar in unserem Sonnensystem annehmen könnte. Und all das sind Ansätze, die es in wissenschaftlichen Publikationen gibt, die auch zum Teil verfolgt werden. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist so eine Art Local-SETI-Szenario gar nicht mit eingedacht? Also die Annahme, dass sie auch schon mal hier waren, hier sind, wie auch immer. Es erschließt mir nicht, warum dies nicht mitverfolgt wird. Und eine Hypothese dazu könnte sein, dass dieses Metier schon anderweitig in Beschlag ist, nämlich durch die Populärforschung. Ne? Also das, was wir von Erich von Däniken, von Zicharia Sitchin und auch natürlich im Zusammenhang mit modernen UFO-Sichtungen von populären Autorinnen und Autoren kennen. Und dass deswegen die etablierte Wissenschaft da ein bisschen mit Vorsicht rangeht, aufgrund des Nimbus, des Unseriösen, die dieses Thema irgendwie zu umgeben scheint. Aber ich halte es nach wie vor für absolut sinnvoll, auch hier zu schauen. Also warum in die Ferne schweifen, wenn eine mögliche Lösung vor der Haustür liegt?
Gute Frage, ja. Und im Buch beschäftigst du dich vor allem auch jetzt mit den Arbeiten von Erich von Däniken, Hartwig Hausdorff, Reinhard Habeck und Ulrich Topatka. Reinhard Habeck war schon einmal hier zu Gast, und ein anderer vielleicht, ich glaube, den du auch zumindest einmal erwähnst, ist Peter Krasser, der leider schon verstorben ist.
Ja.
Vor über 20 Jahren. Einmal eine Sendung über Man in Black und eine über Gott kam von den Sternen. War sehr, war ein
Ja,
nettes
beide
Jahr.
Bücher habe ich ja natürlich stehen.
Aha, okay, ja. Ja, das waren noch Zeiten.
Damals.
Okay, und das heißt, du kannst dir durchaus vorstellen, dass solche Dinge einmal passiert sind, dass es diese Kontakte gab. Aber du bist nicht überzeugt von den Indizien, die man bis jetzt gefunden hat, von denen man das ablesen will.
Genau, das grundlegende Problem ist einfach die Methodik, mit der man glaubt, diese Ableitung treffen zu können. Also sprich, das eine ist, der Religionswissenschaftler Jonas Richter nannte es die Interpretatio Technologica. Also die Annahme, ich schaue mir irgendetwas an, zum Beispiel eine alte Freske oder ein Relief, das und lass mich von moderner Technik inspirieren und stellen mir vor, oh, guck mal, das könnte ja möglicherweise ein Raumschiff sein, das hier dargestellt ist, weil so ähnlich sieht eine Rakete aus. So ähnlich sieht eine moderne Rakete aus, also ist hier vielleicht auch auf diesem Relief eine Rakete dargestellt. Oder ich lese einen alten Text, in dem von einem fliegenden Wagen die Rede ist. Also nehme ich an, aha, fliegender Wagen. Bei uns gibt sowas ja auch, wenn dann das Flugzeug, also ist hier vielleicht ein Flugzeug oder ein Raumschiff beschrieben. Diese Art der Interpretatio Technologica ist zu einfach gedacht, zu simpel. Und sie arbeitet vor allem immer nur mit dem Bekannten. Also das heißt, als die Präastronautik in den Anfängen steckte, in den 60er Jahren, 70er Jahren, ältesten Texte sind sogar noch viel älter, da hat man genau diese Technik angewendet und kam zum Ergebnis, oh, auf diesen Darstellungen sind Raketen zu sehen. Heute gehen wir nicht mehr davon aus, dass Raketen eine zukunftsträchtige Technik für das lares Reisen sind. Dementsprechend interpretieren wir
ich glaub,
heute.
Davon ist man nie ausgegangen, oder? Ich meine, Interstellar mit der Rakete.
Offensichtlich schon. Also schließlich haben die Autoren der Zeit genau das darin gesehen in diesen alten Darstellungen.
Also ich meine, aber ja, gut, aber jetzt die Weltraumpioniere, glaube ich, wollten mit
das
Raketen
mit
nie.
Nicht. Nein, das mit Sicherheit nicht.
Nie
ne?
Nach Proxima Centauri oder so. Keine Ahnung.
Nein, das ist halt immer dieser State of the Art der Technik gewesen, der interpretiert wurde. Und ja. Wenn uns die Geschichte eins lehrt und vor allem auch die Geschichte der Science Fiction, dann, dass es immer anders kommt. Also sprich, so Dinge wie das Smartphone wurden ja nicht mal von der Science Fiction vorhergesagt. Ne? Dementsprechend finden wir ja auch.
Naja, Gene Roddenberry, Star Trek, also der hat das Smartphone und das Tablet. Ich
ja,
weiß nicht,
aber,
ob das jetzt in seinen, aber das Smartphone, ich meine jetzt dieses, den Kommunikator.
Ja, aber der, also das Smartphone.
Aber das ist ein Mobiltelefon, okay, ja.
Ist, genau, es ist was, es ist aber, viel, viel mehr. Es ist viel, viel mehr, das Smartphone. Also, ich bitte dich, also dein ganzes Leben steckt in diesem Smartphone, ne? Wenn du das Smartphone
ja,
verlierst.
Ja, jetzt nicht, ne? Aber ja, viel, doch, ja, leider, ja. Ja.
Ja. Das ist,
man
schon,
ist ziemlich aufgeschmissen inzwischen.
Das ist so, und ich glaube zum Beispiel, wenn wir etwas suchen, dann müssen wir das suchen, was wir eben nicht kennen. Ne? Also bisher wird gesucht, was wir kennen. Wir suchen etwas, was aussieht wie ein Auto, wie ein Raumschiff, wie auch immer, also wie wir uns ein Raumschiff vorstellen. Tatsächlich ist es aber so, dass Technik sich so rasant entwickelt und so anders entwickelt, als wir es vorhersehen, dass wir wahrscheinlich etwas suchen müssen, was wir überhaupt nicht erkennen. Was überhaupt keine Assoziation an den State of the Art erweckt. Ne? Und nach diesem gleichen Schema sind halt einfach so viele ja Fehlinterpretationen haben stattgefunden. Zum einen hat man sich in der Literatur gar nicht darum geschert, wie eigentlich wissenschaftliche Textinterpretationen stattfinden und warum sie so stattfinden. Ne? Man hat also den vielen Texten so das Eigenrecht abgesprochen und hat gesagt, nee, der meinte in Wirklichkeit das und das. Hat also den ganzen Kontext eines Textes nicht beachtet und daraus irgendwas rausinterpretiert. Und so ein schönes Beispiel für mich ist immer dieser Hesekiel-Text aus dem Alten Testament. Also der Text Hesekiel oder Ezechiel beschreibt oder spielt, wurde geschrieben von einem Priestersohn in einer Zeit, in der die israelische religiöse Kaste in Babylon ins Exil geschickt wurde und der hebräische Glauben eigentlich am Boden lag. Ne? Also sprich, Israel war von einem Fremdvolk erobert worden, die Religion wurde nicht mehr richtig ausgelebt und er war ziemlich frustriert. Und er hat das dem Ganzen, die Schuld an diesem Zustand gab Hesekiel in seinem Text, dem Umstand, dass man die religiösen Gepflogenheiten nicht mehr wirklich verfolgt hatte. Also sprich, man hat Gott erzürnt und deswegen ist das mehr oder weniger die Strafe. Um das Haus Israel wieder zu neuer Macht zu führen und so weiter und so fort, müsse man wieder den alten Glauben richtig leben, muss ihn dogmatisch leben und so weiter und so fort. Und er spricht dann immer wieder von Visionen, die er hatte, Visionen von einem neuen Jerusalem und so weiter und so fort. Und er beschreibt die Herrlichkeit des Herrn, die vom Himmel herabsteigt in einem Thronwagen. Und in der Präastronautik wird das dann gerne als Raumschiff gedeutet. In seiner Interpretation aus den 70er Jahren, die bis heute irgendwie populär ist, durch Josef Blumrich, einem damaligen NASA-Ingenieur, ist das ein Brummkreisel mit ein paar Helikoptereinheiten dran, der atombetrieben ist. Warum atombetrieben? Weil das zu dem Zeitpunkt, als er sein Buch schrieb, State-of-the-Art-Technik war.
Naja, aber er hat das ja sogar dann rekonstruiert, er hat dann sogar Zeichnungen angefertigt und so weiter. Ne?
Das ist ja keine Rekonstruktion, er hat sich was dazu ausgedacht. Ne? Also sprich, das, was er da gezeichnet hat, zum Beispiel dieser Hauptkörper, dieser Brummkreisel, der wird an keiner Stelle in diesem Text erwähnt, an keiner einzigen Stelle. Er hat kurz vorher, das schreibt er auch in seinem Buch, irgendwie einen Text gelesen, über, also einen Ingenieurstext, der diese Art von Flugkörper als sehr geeignet für Weltraumflug beschrieb. Also hat er gesagt, hat er angenommen, dieses Vesekiel-Raumschiff müsse diesen Flugkörper gehabt haben. Mhm. Ganz einfach. Und dann ist da ein bisschen Wind und ein bisschen Wind, ja, das klingt ja wie ein Helikopter, also wie Rotoren, die machen auch ein bisschen Wind, also denke ich mir dazu ein paar Rotoren aus und so weiter und so fort. Interessanterweise wurde Ende des 19. Jahrhunderts schon einmal dieser Hesekiel-Text als Flugmaschine interpretiert, und zwar von einem Geistlichen. Und Ende des 19. Jahrhunderts, da hatten wir natürlich noch keine Atomtechnik und die Idee eines Raumschiffs war noch weiter ferne. Der hat einen Planwagen rekonstruiert. Also der hat ein Flugzeug konstruiert, das an einen Planwagen seiner Zeit angelehnt war. Und der nimmt, also quasi, der behauptet auch von sich, er hat sich komplett an diesen Text gehalten, genauso wie Blumrich das getan hat. Der hat sich komplett an den Text gehalten. Und trotzdem kommt er zu einem Planwagenflugzeug und der andere zu einem Brummkreisel, der atombetrieben ist und Helikoptereinheiten hat. Das ist schon schräg, wie ich finde. Ne? Und es gibt auch noch weitere Interpretationen dieses dieser Erscheinung, dieses Götterwagens, die sehr eigentümlich sind und alle sehr weit voneinander abweichen. Also wenn man sich eins zu eins an diesen Text halten würde, dann könnte ja nicht so eine variationsreiche Formvielfalt entstehen. Nein,
es ist halt immer von der Technologie, die gerade angesagt ist, wie du sagst, geprägt. Also man
genau. Und damit ist es halt keine wortgetreue Rekonstruktion von irgendetwas, sondern ein Ausdenken auf Basis von etwas. Ne? Also man lässt sich von einer Assoziation leiten.
Ja, lustigerweise sind ja auch UFO-Sichtungen, da kann man auch dieses Muster beobachten. Dass
absolut.
Die halt sich immer an dem orientieren, was man gerade technisch für möglich hält.
Das ist korrekt.
Und du bringst da ja viele, also Beispiele von hört sich an wie und sieht aus wie und arbeitest recht schön, muss ich sagen, heraus, dass das halt kein wirklich valider Grund ist oder kein wirkliches Indiz ist, das in irgendeiner Weise belastbar ist, für die doch recht weitreichende Aussage, dass uns raumfahrende Wesen besucht hätten und mit uns in Kontakt getreten wären. Ne? Und ein anderes Beispiel, das du mir dankenswerterweise noch heute am Nachmittag geschickt hast, ich habe es noch schnell online gestellt, ist, also gibt wieder Bilder zu Sendungen, also wenn man jetzt auf die Startseite geht, cropfm.at, da sieht man dann im Moment gerade den Ankündertext, ein bisschen runterscrollen und unterhalb des Textes, also Bild, dann zweiter Teil vom Text und dann die Links. Und wenn man es im Archiv anschaut, dann einfach auf die Sendung maximieren oder auf den Titel klicken, wenn man nicht eh schon dort ist und dann runterscrollen. Und dort findet man diesen Link und da gibt's als erstes Beispiel, und ich muss ja sagen, ich bin ja echt sauer, weil also du zerstörst da wirklich, Richard Hoagland hat das so schön dargestellt, in seinen Aufsätzen, die er da damals auf der Enterprise Mission veröffentlicht hat. Er hat dann sogar Vergleiche gezogen, also zu einem Apache-Helikopter natürlich. Ich rede jetzt von den Hightech-Hieroglyphen von Abydos natürlich. Mhm. Die erste sieht tatsächlich aus wie ein Apache-Helikopter, warum auch immer die Ägypter den gesehen haben und wo auch immer. Und dann so eine Art Panzer und dann noch ein mit viel Fantasie Fluggefährt. Und es gibt tatsächlich ein paar Raumschiffe in Star Wars, die sehen so aus und er hat dann gleich weiter gemutmaßt, dass eben George Lucas davon gewusst haben könnte oder informiert gewesen sei über diese Dinge und deshalb die Dinge in Star Wars so aussehen. Habe ich immer eine total schöne, schlüssige und vor allem unglaublich romantische Theorie für so eine Theorie befunden und es ist jetzt leider nicht so, oder wie?
Nö. Aber das ist eigentlich auch schon seit den 90ern recht gut bekannt. Also
da haben wir noch gewehrt dagegen damals. Naja, es ist dann schon relativ bald. Ja, gut. Sag einmal, warum ist es nicht so?
Naja, dieser Tempel von Abydos stammt ja aus dem Neuen Reich. Ich habe ihn 2007, glaube ich, besucht. war dann so, man muss dann so ein bisschen rumsuchen, bis man, also der ganze Tempel ist ja einfach übersät mit Hieroglyphen, ne, vorne und hinten überall, und bis man dann diese ja angeblichen technischen Hieroglyphen entdeckt, da sucht man ein bisschen rum, wenn man nicht vor weiß, wo man ihn zu finden hat.
Ja, natürlich, und das wollten sie nicht jedem zeigen, das haben nur die Eingeweihten gesehen. Siehst du einen
Teil, genau,
für die Echtheit.
Es ist einfach nur sehr, 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 sehr viel, was dort steht. Und dann hat man halt über so einen Türsims hat man dann diese Hieroglyphen. Und auf den ersten Blick denkt man, wow. Schaut man sich dann drumherum ein bisschen um. Also gerade um diese Hieroglyphen herum, dann stellt man fest, dass da ganz viele Hieroglyphen irgendwie verwaschen wirken. Ne? Also sie wirken irgendwie, also sich überschneiden. Also nicht nur dort, sondern auch an anderen Stellen rundherum stellt man immer wieder fest, dass da drüben sich irgendwie zu überschneiden scheinen. Und genau das ist hier auch passiert. Also dieser Abydos-Tempel trug an dieser Stelle, an dem wir jetzt diese angeblichen technischen Hieroglyphen haben, ursprünglich eine Königstitulatur. Titulaturen erkennt man aber daran, dass sie so umrahmt sind. Ne? Und diese betrug oder war dem König Sethos dem I. geweiht. Und wie die Pharaonen ihrer Zeit immer so waren, wenn ein neuer Pharao kam, dann wollte er seine, seine Macht demonstrieren, hat manchmal dann auch die Bauwerke anderer Pharaonen genommen und hat sie mehr oder weniger einverleibt. Und das hat auch Ramses II. Getan. Der ist nämlich hier hingekommen, hat das einmal ein bisschen zuspachteln lassen und hat dann seine Königsliteratur drüber gelegt. Also wir haben einen Grund mit Sethos dem I. und dann haben wir irgendwann drüber die Königstitulatur von Ramses II. Gehabt. Und die Jahrtausende, die das Ganze jetzt schon her ist, ist ein bisschen was abgeblättert, abgefallen und jetzt überschneiden sich hier ganz schlicht und einfach diese beiden Königstitulaturen und so entsteht der Eindruck, ne, also jetzt sind wir wieder bei diesem Interpretieren von, das sieht ja aus wie das, was ich schon kenne, als hätten wir da entsprechendes technisches Bau oder welche Hieroglyphen die nach aussehen, sind sie aber halt schlicht und einfach nicht. Und das lässt sich ziemlich gut nachweisen. Man kann bildgebend das unglaublich gut, also diese beiden Titulaturen übereinander legen und kann 1:1 damit diesen Eindruck wiederherstellen, genauso wie er uns dort erscheint.
Das heißt, es gibt Hieroglyphen in deinem Buch, da kann ich nur auf das Buch verweisen, das ist verlinkt übrigens über Amazon und wenn man das jetzt bestellt, unterstützt man auch diese Sendung. Spannendes Buch, aber halt über 500 Seiten, also ist schon ein Wälzer, aber wenn man es genau wissen will, naja. Und das heißt, es gibt Hieroglyphen, die, wenn man sie übereinander legt, dann diese, sind ja vier eigentlich, da unten ist dann noch so eine Art Flugzeug mit echt, also mit einer unglaublichen riesigen Heckflosse.
Ich glaube, andere haben früher gesagt, es ist eine Pistole. Ne? Eine Pistole, ein U-Boot, ein Panzer und ein Hubschrauber. Ne?
Also na, ich das eher als Raumschiff kannte, das U-Boot, aber ist egal. Das heißt, es gibt Hieroglyphen verschiedener Epochen und wenn man die übereinander legt, dann kommen genau wieder diese Figuren raus.
Genau, also wenn du dir diese
Hieroglyphen. Du zeigst das auch in deinem Buch leider. Also es ist, ja.
Du kannst es dir halt genau anschauen. Also dieser Panzer, ne? Der ist in Wirklichkeit eine Hand. Eine Hand. Und darunter haben wir eine andere Hieroglyphe liegen, die quasi das Kanonenrohr ist, ne? Die dann da aus der Hand herauskommt. Oder der Helikopter endet direkt in einem Horusfalken. Ne? Also der geht in diesem schon über, wenn man genau schaut. All das sind Sachen, wenn man genau hinguckt, dann kann man sogar auf guten Aufnahmen. Meine ist gar nicht so gut, weil damals 2007 billige Kamera gehabt, würde ich heute schon.
Man kann draufklicken, dann sieht man es übrigens vergrößert, aber ja, ist jetzt. Aber man kann sehen, man findet im Internet jetzt
genau, Unmengen mehr als genug.
Aber
wenn man sich das kritisch anschaut, diese Bilder und mal mit diesem Auge raufguckt, dann entdeckt man das schon, dass wir hier Überschneidungen haben. Ne? Also auf den ganzen Sims erkennt man das hier. Ich mache das gerade nicht parallel. Ich gucke selbst gerade mal bei Google mir ein paar Bilder an und man kann es sehr, sehr gut sehen, wie hier die Überschreitungen sind. Und man kann es auch wirklich auflösen, das Ganze. Ne? Wir haben hier wirklich diese zwei Königstitulaturen.
Du hast jetzt schon öfter Science-Fiction-Autoren erwähnt. Habe ich das richtig verstanden? Du schreibst in deinem Buch, dass Orson Welles der Enkel von H.G. Wells sei? Habe ich das richtig verstanden?
Ich bin mir gerade nicht sicher, warte, jetzt muss ich auch nochmal kurz.
Ich habe mir das dann notiert und habe aber dann wirklich. Ich bin der Meinung und offenbar auch viele andere im Netz, dass die nicht verwandt seien. Und du sagst, oder habe ich das irgendwie falsch verstanden, ja, diese Aussage? Keine Ahnung, aber ist jetzt ein bisschen ein Querschläger. Aber,
ja. Ist, also ich würde jetzt nicht meine Hand darauf verwetten, dass ich hier nicht vielleicht einem Irrtum unterlegen bin. Da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher.
Na, wenn so ist, dann bin ich froh, auch in deinem Buch einen Irrtum aufzuklären, nachdem du in deinem Buch ja viele andere Irrtümer aufklärst.
Es wird wahrscheinlich noch weitere geben, gar keine
ja,
Frage.
Ja, mit Sicherheit. Ja, das, auch du irrst. Ne? Das ist
ganz klar.
Ist halt so.
Das gehört zum Menschsein dazu.
Ja, leider. Es ist furchtbar. Naja, sonst wäre es auch langweilig. Wie gesagt, sehr ausführliches Kompendium. Du gehst das Ganze, also du versuchst wirklich, eben weil dir das Thema sehr wohl wichtig ist, auf der einen Seite zeigst du halt, und da werden wir halt noch ein paar Beispiele nennen, Dinge auf, die halt wahrscheinlich so nicht stimmen oder teilweise halt auch ziemlich sicher so nicht stimmen. Und auf der anderen Seite versuchst du, da werden wir hoffentlich am Ende noch dazu kommen, eine, also Methodenbausteine nennst du das, für eine fruchtbringende Erforschung unserer oder ja, Erforschung unserer Vergangenheit im Hinblick auf IT-Kontakte zusammenzustellen. Also ein Methodengebäude, mit dem man dann vielleicht irgendwann einmal zu tragfähigen Beweisen kommt für diese Behauptungen. Und ganz zu Beginn, wenn wir schon davon reden, oder in der Paläozätik geht es ja ganz konkret um Kontakte mit biologischen Lebewesen, also das ist jetzt unzweifelhaft, das sind nicht irgendwelche Spirit-Erscheinungen oder sonst was, die sind aus Fleisch und Blut oder Silikon und keine Ahnung was, und aber sie sind physisch, und da fängt das Ganze schon an, wir wissen ja gar nicht, wo Leben beginnt oder aufhört, also wir können ja Leben nicht einmal definieren, also allein an dem krankt die Fragestellung daher schon, weil wie will man Spuren von was finden, das man nicht einmal vielleicht das Leben erkennen würde?
Das ist eine spannende Frage, ja. Ne? Also das ist auch eine Frage, die sich die Astrobiologie stellen muss. Ne? Also es gibt ja spannende Aufsätze, die sich diese Frage stellt, also bis hin zu der Frage, die aufgeworfen wurde, ob es vielleicht sogar eine Schattenbiologie auf der Erde gibt. Also sprich, ob ein zweites Mal unabhängig von unserem kohlenstoffbasierten Leben entstanden ist, auf einer anderen mikrochemischen oder biochemischen Grundlage, und wir erkennen das gar nicht als Leben. Also möglicherweise existiert eine, in irgendwelchen Nischen existieren vielleicht irdische Lebensformen, die unabhängig von dem uns bekannten Leben entstanden sind und die wir schlicht und einfach gar nicht als solche erkennen können.
Ja, wunderbare Spekulation vielleicht. Vielleicht sind vor Millionen von Jahren Insekten intelligent geworden. Danach dann irgendwann einmal Reptilien, und die sind dann auch noch immer da.
Wer jetzt gut, so, jetzt sind wir bei ganz weitreichender Spekulation. Ich war jetzt mehr so bei kleines Lebewesen.
Ja, ne? Aber ich muss das natürlich immer ins Extrem klar. Ne? Aber es ist eine interessante Idee, oder? Ich meine, es könnte ja sein. Ich meine, warum sollten Insekten nicht intelligent werden? Intelligent ist, gibt's ja jetzt, oder? Gibt's da für dich einen Grund, dass das ausschließen würde? Also selbstbewusste, weise Insekten? Wir haben zum Beispiel eine Holzbiene auf der Terrasse, die ist großartig. Die erkennt mich, glaube ich.
Okay.
Die leben nur ein Jahr, aber man schließt eine Art Beziehung mit diesen.
Ja.
Wir haben ein paar Hornissen, die zum Beispiel manchmal immer wieder kommen, und man kennt die dann schon. Die tun auch nichts mehr, sondern da weiß man schon, das sind wieder die.
Okay,
immer dieselben, ist lustig. Ja, egal.
Ich sag mal so, wir müssen uns ja die Frage stellen, wie gut verstehen wir das Konzept Intelligenz, Bewusstsein und so weiter und so fort. Ne?
Genau,
also
ja.
Nach unserem derzeitigen Stand ist dafür eine gewisse Komplexität des Gehirns Voraussetzung. Ne? Also unser Gehirn ist ja unglaublich oft gefaltet, ne? Also ein unglaublich kompliziertes Gehirn, das sehr, sehr viele Verbindungen zulässt und ein kompliziertes Netzwerk bildet. Ältere Gehirne, sage ich mal, sind halt einfacher aufgebaut. Ne? Also das Reptiliengehirn hat nicht diese komplexen, in sich verschachtelten Windungen, die so viel zusätzlichen Platz schaffen, sondern es ist recht grob aufgebaut. Ne, so ein Dinosauriergehirn war auch im Vergleich, Verhältnis zur Körpergröße eher klein, so dass man nach unserem derzeitigen Stand darauf schließen könnte, dass der Dinosaurier jetzt vielleicht nicht derjenige war, der geeignet war, in naher Zukunft zu einer intelligenten Lebensform zu werden.
Ich habe immer gelesen, dass die das Hirn im Hintern hatten, also vielleicht, keine Ahnung.
Das, ob den Stegosaurus trat das wohl, straft das wohl zu, der soll in seinem Schwanzspitze eine Art rudimentäres Gehirn gehabt haben. Also dieses ja. Gehirn war wohl hauptsächlich so als ja für einfache Simmes oder für Bewegungsmuster zuständig. Also es war jetzt nicht vergleichbar mit dem gleichen Gehirn, das er im Schädel hatte, ne, sondern eher rudimentär, so wie der Triops, der Krebs, quasi ein rudimentäres drittes Auge hat, das eigentlich nur Licht aufnimmt, also und ja hell-dunkel Unterscheidung treffen kann, also ist de facto ein Auge, das andere war de facto ein Gehirn, aber vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen als Nicht-Neurowissenschaftler in der Komplexität.
Kurz noch einmal zum vorigen Querschläger. Engel schreibt, Orson Welles war der zweite Sohn von Richard Head Wells, also genauso geschrieben, ein wohlhabender Geschäftsmann, Nix H.G. Wells. Wobei Orson Welles schreibt sie ja nicht wieder H.G. Wells. Also ich weiß nicht, das ist... Aber keine Ahnung, ja, was auch immer. Gut, ja, also Leben eben schwierig. Schwierig einmal überhaupt zu definieren, was ist Leben, welche Formen von Leben kann es geben, welche Formen von intelligenten Leben. Ich werde nächstes Jahr wieder mal den Helmut Lammer zu Gast haben und die haben da gerade ein sehr interessantes Paper, das jetzt gerade auf Astrobiology auch veröffentlicht oder Artikel geschrieben über, ja, letztlich schauen sich die an, wie wahrscheinlich ist das jetzt wirklich, dass da intelligentes Leben existieren kann mit uns zeitgleich. Und Vorsicht, Spoiler, es ist verdammt unwahrscheinlich. Nämlich zeitgleich vor allem. Und ja, und dort argumentiert man, ich habe quasi das Vorgängerpaper mal gelesen und da war der Helmut auch schon mal zu Gast, die Sendung heißt Eine einsame Spezies. Sie argumentieren auch für meinen Laienverstand sehr schlüssig, dass es sauerstoffbasiertes Leben sein muss. Man könnte jetzt sagen, sehr anthropozentrisch, aber es, wie gesagt, es ist recht gut argumentiert, wenn es wirklich jetzt intelligent sein soll, also so richtig und auch eine gewisse Größe braucht und irgendwie, ja, so Arme und so, das ist alles sehr, sehr hilfreich. Also, aber gut, ja, wie jetzt die Morphologie ausschaut, glaube ich, soweit gehen es nicht, kenne das neue Paper noch nicht. Aber ja, unterm Strich kommt halt raus, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber die gehen halt davon aus, dass das eigentlich uns, zumindest hätte ich das jetzt so verstanden aus dem ersten Paper, das ich im Helmut schon besprochen habe, dass die eigentlich uns nicht ganz unähnlich sein würden, so als Lebewesen.
Ja, also ich sage mal so, in der Literatur, also auch gerade in der astrobiologischen Literatur, gibt es da ja die verschiedensten Grundannahmen zu, ne? Und du schilderst ja gerade so die Raw Earth Theory, ne? Also sprich, dass die Erde und ihre Bedingungen oder die Verhältnisse hier so speziell sind, dass es unwahrscheinlich ist, dass das zumindest in näherer Distanz noch einmal so vorkommt.
Und dass diese Bedingungen auch Voraussetzungen sind, dass sich intelligentes Leben entwickelt. Das ist nämlich auch wichtig, weil man könnte sagen, ja gut, dann ist es halt irgendwie auf Siliziumbasis oder so. Aber da sagen sie, nein, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich oder vielleicht sogar in dieser Darstellung unmöglich.
Genau, aber ich glaube, bei der Biochemie geht es vor allem um die Frage des Stoffwechsels, der sich einfach, also da ist kohlenstoffbasiertes Leben, ist da einfach prädestiniert zu für einen Stoffwechsel, wie wir ihn kennen, und so gut zu funktionieren. Was die Bedingungen angeht, weißt du, wir wissen ja bis heute nicht so genau, wie Leben auf der Erde entstanden ist. Und wir wissen ja nicht, welche Ausprägungen Leben haben könnte. Also wir bewegen uns hier in einem sehr spekulativen Rahmen, logischerweise.
Aber wir sind ein guter Kandidat, dass ich einmal wirklich intelligentes Leben entwickeln könnte, oder?
Wir, als Menschen.
Ja, Scherz.
alles klar, okay, ja. Ja, der Groschen ist gefallen. Ja, es ist, also ich halte immer nicht allzu viel von diesen totalitären Sichtweisen, die ja so manchmal vertreten werden. Also ich weiß nicht, wie oft und wie wahrscheinlich Entstehung von intelligentem Leben im All ist. Und ich glaube, es weiß kein Mensch auf der Welt.
Wissen tut es nämlich niemand, ne? Das glaube ich auch nicht.
Ne,
Aber
also
da
wir
gibt's
sind.
ein, da ist jetzt ein rauskommender Paper, wo sie das eben versuchen einzugrenzen, so quasi die Drake-Formel revisited und so, also.
Ja, die werde ich mir gerne anschauen.
Es wird eine Sendung
Aber
geben nächstes Jahr dazu.
ja, okay, auch sehr schön. Ne? Bin ich interessiert. Also ich verfolge diese Debatten natürlich auch. Sehr interessiert. Mit ihren vielen widersprüchlichen Prognosen, die da so getroffen werden.
Ja. Und ich dilettiere da jetzt natürlich ein bisschen darüber, weil ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern und das neue Paper habe ich noch nicht gelesen, aber das ist letztlich so die Konklusion ist schon so. Also es ist auch schon in der ersten Sendung eine einsame Spezies, Fragezeichen, glaube ich, war da noch dran. Dass das halt wahrscheinlich rar ist. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man danach suchen. Vielleicht eines würde ich gerne noch erwähnen, jetzt so ein bisschen nicht wirklich direkt zum Thema gehört, aber sehr spannend. Hyper-Seti, Hakan Kayal. Und das heißt, ich habe das dann googeln müssen, weil ich habe das nicht, ich kannte das Konzept eigentlich noch nicht, aber wenn ich es richtig verstehe, sucht man nicht nach Signalen selbst, sondern man geht jetzt einmal davon aus, dass ja die jetzt nicht mit Radiosignalen kommunizieren, weil Radiosignale haben das große Problem, dass sie sich nur mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Das heißt, sogar wenn ich mit dem nächsten Stern reden möchte, dauert das 5 Jahre, bis eine Nachricht ankommt. Dieses E-Mail dauert 5 Jahre. Das ist nicht wirklich praktikabel. Deshalb, wenn es interstellare Reisen gibt, dann muss es eigentlich auch Kommunikation geben und ein, ja, oder sollte es geben und dann funktioniert das eben anders. Und da man ja bis jetzt auch noch wahrscheinlich nichts gefunden hat im Radiospektrum, quasi sagt man, gut, suchen wir nicht nach den Signalen selbst, suchen wir nach irgendwelchen Anomalien. Ich glaube, da verwendet man eben auch KI und ich glaube, da könnte was gehen. Suchen wir nach irgendwelchen Mustern, die quasi Gequassel anzeigen, und zwar, weil da irgendein Effekt verwendet wird, der jetzt wechselwirkt mit dem, das wir messen können. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Man kann jetzt zum Beispiel, ja, man kann jetzt das Radiospektrum messen, man kann schauen, was tun da die einzelnen, was passiert in den einzelnen Frequenzbändern. Und wenn da jetzt irgendwas passiert, das irgendwie komisch ist, aber irgendwie, wo man dann drauf schließen kann, da wechselwirkt irgendetwas, das vielleicht Kommunikation ist, das eine gewisse Regelmäßigkeit hat oder wie auch immer man das macht. Und so sucht man quasi nach indirekten Beweisen dafür, dass da offenbar gerade eine Kommunikation vonstatten geht. Ist das ungefähr so richtig?
So habe ich es auch verstanden,
Ja.
genau. Also Hakan Kayal ist ja, weiß nicht, ob das alle Hörerinnen hier wissen, ein Professor an der Uni Würzburg, dort im Luft- und Raumfahrtinstitut, das IFEX, das Institut für Extraterrestrik, und ist ja der
Die Suche nach
erste.
ET ist endlich in der deutschen Akademik angekommen, unter den
Genau, er hat
Akademikern in Deutschland, in der Forschung.
UFO-Forschung, genau, UFO-Forschung als zur, ja, in den Forschungskanon der Universität aufnehmen können, und kooperiert auch mit der zivilen UFO-Forschung. Auch die GEP ist assoziiertes Mitglied des IFEX. Wir arbeiten also mit Professor Kayal zusammen. Dieses Jahr gab es ja auch einen Workshop in Würzburg mit vielen internationalen Referentinnen und Referenten. Ich war auch zu Gast, habe auch einen Vortrag gehalten. Ganz, ganz spannend. Und ich finde, er macht da gerade einen super Job. Ja, und bringt viele spannende Ideen mit ins Feld. Und Hyper-Seti ist sicherlich eins, ne? Also die Annahme ist ja immer, alles hat seinen Preis, ne? Und das ist ja auch ein physikalisches Grundgesetz oder gehört zum Grundgesetz, ne, die Hauptsätze der Thermodynamik. Also alles hat eine Folge und alles hat Nebeneffekte, und sein Auge vielleicht darauf zu richten, anstatt auf gezielte Botschaften, die uns gesendet werden, sondern zu gucken, welche physikalischen, ja, Phänomene treten eigentlich auf, wenn eine solche hoch weitreichende Technologie irgendwie wirkt im Weltraum, ist natürlich ein sehr spannender Ansatz.
Genau,
Und
also aus dem Paper jetzt zitiert oder aus dem Abstract, Ganz konkret, Searching for Strange and Unknown Phenomena Within the Electromagnetic Spectrum, Which Might Be Signs of Communication. Also man sucht eben nach Anomalien, die quasi so Seiteneffekte einer offenbar dann mit Überlichtgeschwindigkeit, wie auch immer das gehen soll, ablaufenden Kommunikation. Laut Einstein geht es ja nicht, aber vielleicht ja doch. Und dem will man ja auf die Schliche kommen, auch aus der Not heraus, weil, wie gesagt, im elektromagnetischen Spektrum, also dort, wo wir halt jetzt messen können, findet man halt nichts, gar nichts. Außer das Wow-Signal einmal, aber das war nur einmal und hin und her und ja, vielleicht war es doch irgendein Deep Space Satellite von der CIA. Ne? Also, man weiß es halt nicht. Und vielleicht noch ein anderes, eben SETA finde ich auch sehr interessant, das ist Search ja. for Extraterrestrial Artifacts, also nach Artefakten, die wir uns nicht erklären können. 1991 hat man da irgendein Objekt in der eineinhalbfachen Mondradius entdeckt, also eineinhalb Mal so weit entfernt wie der Mond, oder? Da gab es irgend so eine Entdeckung.
Genau, aber ich glaube, dass es heute nicht mehr als große Anomalie gilt, bin mir aber nicht ganz sicher. Also sprich, ich habe da eigentlich überhaupt keine modernen Ausführungen mehr zugehört. Also sprich, es gibt ältere Aufsätze, die das aufgreifen, diese Anomalie. Bin aber nicht drauf gestoßen, dass es jemals endgültig aufgeklärt worden wäre, aber noch, dass es noch großartig eine Diskussion ist. Also diese damalige Erscheinung.
Ja, vielleicht der Todesstern. Doch. Ne?
Das wär's.
Dann schreibst du auch auf Seite 45 übrigens, wenn man nachlesen möchte, schon wieder so ein Angriff, also auf Richard Hoagland kann man sagen, direkt, du sagst, das Rätsel um das Marsgesicht sei gelöst. Wirklich?
Ist es schon lange. Also,
ja, aber warte mal, vergessen wir alles. Ja. Schau dir das Ding an. Okay, ja. Gesicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gesicht ist. Es gab dann die Hochauflösung. Ich habe das wirklich verfolgt in den 90ern. Hat mich total fasziniert. Ich habe auch das Buch gelesen, Sidonia, A City on the Edge of Forever. Großartiges Buch. Er macht wirklich einen großartigen Case, dass das irgendwie nicht zufällig sein kann, die Anordnung dieser Dinger. Ja? Also ich finde das echt, also er macht das sehr schön. Aber natürlich, das Gesicht, es ist halt von weit weg, sieht es auf jeden Fall so aus, weil da wird quasi da ist es quasi Tiefpass gefiltert. Ne? Also da siehst du, da verschwimmen halt die Dinge ineinander und es sieht dann von der Symmetrie und so weiter tatsächlich wie ein Gesicht aus.
Absolut.
Und dann gab es diese Aufnahme, die war, glaube ich, irgendwann in den 90ern.
97.
Ja. 97, genau. Art Bell hat sie berühmterweise The Catbox Image genannt. Er hat dann Richard Hoagland furchtbar damit aufgezogen und meinte, sei Katz, wenn sie aufs Häusl geht, hinterlässt genauso was wie sein Marsgesicht. Richard Hoagland war dann ziemlich sauer, die haben sich dann ein bisschen zerstritten und so weiter. Also es war ein großes Drama.
Ja.
Großes Theater. Und ich habe mir dann damals so dieses Foto angeschaut. Es war Hochpass gefiltert. Das heißt, genau das Gegenteil von dem haben sie gemacht, das bei der ursprünglichen Aufnahme das zu erkennen. Das ist schon ein bisschen komisch. Warum? Ja, weil dadurch natürlich die Strukturen mehr ineinander treten. Es sieht viel wirrer aus. Ja? Hochpass gefilterte Bilder. Und ich glaube, das haben sie ziemlich gut nachweisen können. Aber auch selbst dieses Bild. Ja, ich habe mir das dann angeschaut und mir gedacht, okay, Gesicht, irgendwo sieht man schon ein Gesicht, aber da braucht man schon ein bisschen, also das grenzt dann schon ein bisschen an Paleidolie, aber das Ding schaut symmetrisch aus, das Ding, was dort liegt, sieht wirklich interessant aus. Muss man sich anschauen nochmal. Man soll es vielleicht mal weg, okay, Gesicht, whatever, aber das Ding ist symmetrisch, ziemlich.
Also, und so weiter. Ich erkenne da gar nicht solche Symmetrie wie du, wenn ich mir das anschaue. Also,
komisch. Das ist mich ziemlich offensichtlich, wenn man drauf schaut. Also, finde ich, irgendwie.
Aber da kannst du sehen,
dass. Vielleicht klammere ich mich da noch an diesen Glauben. Aber ich finde, dass das ein sehr interessantes Ding ist, das dort am Mars zu sehen ist, trotzdem. Aber, ja.
Ja, also selbst für Johannes Schieback, das war ja ein damals sehr berühmter Präastronautiker und UFO-Forscher, sehr populär, ist ja früh verstorben an einer Erkrankung 99 und er war ja promovierter Geologe, vor allem hat er promoviert im Bereich Planetengeologie Und der war ja sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber vielen, vielen Themen. Und beim Mars-Gesicht hat er aber auch abgewinkt, also gerade aufgrund seiner Profession, und hat gesagt, das ist, was wir hier haben, ist einfach ein Tafelberg. Ne? Also das war für ihn ganz, ganz, ganz deutlich, dass es sich nur um einen Tafelberg handelte. Und auch ein weiterer Forscher, der sogar sich sogar früher sehr explizit mit diesem Mars-Gesicht auseinandersetzte. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wie hieß er denn noch? Ein deutscher Autor, hat auch ein Buch zugeschrieben zum Mars-Gesicht.
Also ich schaue gerade wieder drauf. Ich meine, das eine Seite ist ja im Dunkeln. Du siehst da keine Symmetrie, das finde ich komisch. Da ist es Symmetrie. Come on. Ich meine, man muss halt sagen, das Ganze ist ja, wer weiß, wie viele Millionen Jahre alt. Ich meine, es ist halt die Frage, was man sich da jetzt erwartet, ne? Aber also für Mars, ich finde es erstaunlich, aber ja, ich verstehe die, ja, gut. Ja,
genau, Walter Hain war es, den ich meinte. Walter Hain hat ja auch damals das Buch Das Mars-Gesicht geschrieben, ganz begeistert, und der ist dann auch später, ja, hat sein eigenes Buch quasi,
ja, wahrscheinlich, wie dieses Catbox-Image rauskam, ne? Ja. Nehme ich immer an. Da haben dann viele das begraben, aber wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen vorschnell, aber vielleicht auch nicht. De Molinar und wie weiß ich, der zweite Forscher, da gibt es ja auch Papers drüber, also da haben schon damals auch Wissenschaftler drüber geforscht, und die kommen da eindeutig zum Schluss, sagen, ja, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit künstlich, aber es gibt ja auch in der Nähe von diesen Gesichtern interessante Objekte, keine Ahnung, also
die Sidonia-Region.
Die Sidonia-Region, ja genau. Die auch ursprünglich ein Ziel war für die Mars-Mission, aber sie haben es dann abgeändert. Also die ist, ich finde, die ist interessant. Und sogar Sagan hat über viele Mars-Anomalien gesprochen.
Hat er?
Das, ne? Hat er.
Hat er, ja.
Und das ist auch nicht die einzige. Also da gibt es einige Dinge, auch zum Beispiel in der Nähe des Mars-Gesichts gibt es etwas, das Hoglander als fünfseitige Pyramide interpretiert, und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Ja.
Aber du siehst ja schon allein, dass da dieser Interpretationsspielraum ist, so riesig. Und,
ja, ist er, ja.
Also ich kenne das so manchmal von so manchen Kacheln, wenn man mal irgendwo sitzt und dann so irgendwelche Kacheln mit irgendwelchen Strukturen, wo man dann, oder Schäfchenwolken, ne? Also wir neigen ja zur Mustererkennung. Das ist ja und Teil,
ja, Paleidolie, ja, aber alles immer mit Paleidolie zu erklären, das geht halt auch nicht. Aber gut, ja, sehr oft ist es das. Also letztens zum Beispiel hat mir ja jemand geschrieben, er sieht da ein Gesicht in irgendeinem Felsen da von einem Bild, das bei einer Sendung dabei war. Und ich habe dann halt gesagt, ja, aber wenn ich da das Gesicht sehe, sehe ich überall ein Gesicht. Ich weiß nicht, warum ist das Gesicht jetzt gerade besonders, dass ich da sehe. Also ja, ist definitiv existent. Wir sehen in allem, versuchen wir irgendwie Muster zu erkennen, und was einer der vertrautesten Dinge sind natürlich Gesichter. Das Gesicht im Mond, ja. Jeder kennt das Gesicht im Mond. Also.
Stimmt. Schönes Beispiel, weil es sehr gut passt dazu, ne? Und gleichzeitig muss man ja sagen, also, offensichtlich haben wir derzeit nicht die Möglichkeit, objektiv zu entscheiden, haben wir es hier mit einer künstlichen oder mit einer natürlichen Formation zu tun. Also, es gibt ja hier offensichtlich einen Streitpunkt. Und dementsprechend bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zu warten, bis wir vielleicht irgendwann mal dort landen. Also sprich, das ist ja kein Beweis für nichts im Grunde genommen, diese Struktur. Die kann kein Beweis für nichts sein, weil der Interpretationsspielraum ganz offensichtlich, das siehst du allein in unserem Gespräch hier, viel, viel größer ist und ein klarer Nachweis offensichtlich nicht möglich ist. Und das funktioniert auch nicht mit, wenn ich da irgendwie ein paar Linien reinziehe und irgendwelche angeblichen Strukturen und Symmetrien darstellen möchte, oder das beweist ziemlich gar nichts. Also ich habe schon Bilder, Luftaufnahmen gesehen, ich habe sie leider nicht wiedergefunden, von irdischen Bergen, die 1:1, also die ganz klar natürlichen Ursprungs sind, aber wirklich aussehen wie künstliche Pyramiden, also genauso aussehen wie irgendwelche Marsstrukturen, die als Pyramiden gedeutet werden. Das gibt's auch auf der Erde, und zwar nachweislich natürlichen Ursprungs. Sich daran festzuhalten, ist, glaube ich, der falsche Weg. Also sprich, dann geht's darum, was möchte ich glauben? Oder was
die Bosnien-Pyramiden sind zwar Beispiele, ne? Oder? Also in Visoko war ja sogar einmal dort schon und so weiter. Und da gibt's unterirdische Gänge, die finde ich sehr interessant. Die sind definitiv künstlich und wahrscheinlich sehr alt. Oder alt und erinnern von der Form her teilweise an sogenannte Erdställe. Dazu kommen wir eh noch zu dem Thema. Mhm. Aber die Pyramide, schwierig. Ja gut, Cargo-Kulte, das ist ein ganz, also ich glaube fast 200 Seiten widmest du dem. Das ist mir fast ein bisschen zu ausführlich, muss ich sagen. Da werden dann manchmal einfach Referenzen. Aber ja, ich habe es ja irgendwie, man gibt sich da auf eine ganz interessante Reise, meistens in Südostasien, Inseln, die, also was ist ein Cargo-Kult? Das ist also, wenn vor allem im Zweiten Weltkrieg gibt es da sehr viele Beispiele, aber auch davor und danach, wo also abgelegene Südseeinseln oder Südostasien, irgendwelche Inseln in Indonesien, glaube ich auch, oder?
Erzähl mal, ich ergänze dann gleich.
Kontakt haben mit US Army, die bauen dort ihr Lager auf, hier und da schmeißen sie dann halt ein paar, keine Ahnung, Riegel, Schokoriegel oder was sind. Ja, also die geben denen halt auch ein paar Geschenke und so weiter fliegen da durch die Gegend, machen ganz komische Sachen, reden irgendwie mit irgendwelchen Kasteln. Seltsame, offenbar irgendwie weit entwickelte Wesen, weil sie ja auch viel Cargo haben, also viel Geschenke, viele Schätze. Und dann hauen die wieder ab und man wünscht sich dann natürlich, dass die wiederkommen. Und da gibt's wirklich so Beispiele, wo dann Landebahnen samt dem Tower nachgebaut wurden mit den Flugzeugen dort und wo dann Kinder auch, wo so Kinderspielzeug gebaut wurde, das aussah wie Gegenstände oder Objekte, die dann verwendet haben. Und die Hoffnung ist dann quasi, dass man irgendwie so über Imitationsmagie oder wie auch immer dieses Cargo wieder bringt, ja, dass man quasi die Götter unter Anführungszeichen zurückbringt, um dann eben wieder diese Schätze zu haben. Und Paleoceti-Theorien oder Thesen basieren drauf, eher durchaus nachvollziehbar, und die sagen eben, ja, und eben in der Vergangenheit, wenn da eben Kontakte waren mit Außerirdischen, dann war das eigentlich dieselbe Situation. Relativ naive, einfache, indigene Erdvölker sind mit raumfahrenden Wesen in Kontakt gekommen, haben wahrscheinlich von denen irgendwelche tollen Sachen gesehen und vielleicht dann hier und da ein paar Almosen bekommen und haben dann versucht, diese zu imitieren, haben dann diese Geräte, die sie gesehen haben, nachgebaut, und dadurch gibt es eben diese ganzen Artefakte, diese kultischen sozusagen, und so weiter. Alles in der Hoffnung, dass die Götter, in dem Fall jetzt, wenn man jetzt die Paleoceti-Variante hernimmt, zurückkommen. Und du führst jetzt und du sagst jetzt, okay, wenn das so ist, dann schauen wir uns einmal an, was haben diese Cargo-Kulte gemacht, wie haben sie es gemacht? Und schauen wir, ob das irgendwie jetzt beobachtbar ist in unserer tiefen Vergangenheit.
Ja, jetzt muss ich gleich korrigierend sagen. Also eigentlich befasse ich mich mit asymmetrischen Kulturkontrakten, ne? Also da, immer da, wo eine technisch überlegene Kultur auf eine technisch unterlegene Kultur getroffen ist. Das sind nicht immer Cargo-Kulte, die daraus entstehen.
Ah, ja.
Das ist ein großer Irrtum der Paläoceti oder Präastronautik-Literatur, ne? Sie behauptet also so pauschal, als Kolumbus dann da irgendwie nach Amerika kam, dann hat das dafür einen Cargo-Kult gesorgt, und als dann Cortés bei den Azteken ankam, gab es da auch einen Cargo-Kult. Also sie sagen,
genau,
dann,
da gab es auch Beispiele, genau, ja.
Das wäre so eine Gesetzmäßigkeit, ne? Dabei kennen wir die Cargo-Kulte an sich, also in dieser reinen Definition kennen wir nur von den melanesischen Inseln. Also Cargo-Kulte, wie du sie gerade beschrieben hast, kennen wir nur von den melanesischen Inseln. Spannend daran ist, es ging gar nicht darum, dass diese Götter, also die Weißen, die Soldaten, wie auch immer zurückkommen, sondern in der Regel wollte man das Gleiche haben wie die. Also diese Cargo-Kulte waren in der Regel Krisenkulte. Ne, da kommen diese Amerikaner, die Europäer, die Japaner, wer auch immer das zu jeweiligen Zeitpunkt war, die Australier, bringen hier ganz viel tolle Sachen mit, und wir kriegen nur einen Teil davon ab und müssen ganz viel arbeiten und haben daran gar nicht so wirklich teil. Ne? Stattdessen kommen die mit ihrem Jesus und so und machen unsere Kultur kaputt. Also das war eine Krisenreaktion. Das waren also hunderte von kleinen Krisenreaktionen, die immer eine Sache verbanden. Nämlich es gab immer eine Kultführer. Es gab immer eine Person, die hat diesen Kult ins Leben gerufen. Die war dann ja der Führer oder die Führerin dieser Bewegung. Und in nur 22% aller bekannten Cargo-Kulte Melanesiens kam es zum Beispiel dazu, dass sie wirklich die Technik der Fremden missinterpretiert haben. Ne? Es kam aber in über 80 oder in über 70% der Fälle dazu, dass man Kopien anfertigte oder das Verhalten der Weißen kopierte. Das hat man im Rahmen eines alten oder schamanistischer Denkweise gemacht, Imitationsmagie. Ne? Also ich übertrage die Kopie magisch aufs Original und erhalte somit etwas. Man hat aber nicht gehofft, dass jetzt, keine Ahnung, die Holländer wiederkommen und denen was mitbringen, sondern man hat gehofft, dass die Ahnen kommen würden und würden ihnen was mitbringen. Und das liegt daran, dass auf den melanesischen Inseln der Glaube war nicht jenseits gebunden. Das heißt, sie haben nicht, wie das zum Beispiel im Christentum der Fall ist, gedacht, boah, wenn ich irgendwann sterbe, dann gehe ich ins Paradies ein und da erwartet mich das ganze Heil. Sondern sie hatten einen sehr diesseits bezogenen Glauben. Deswegen fällt es ihnen auch sehr schwer, das Christentum so richtig zu durchdringen. Weil die haben gesagt, nee, ich will nicht irgendwie solange hier in diesen scheiß Entbehrungen leben und dann draufgehen, dann habe ich es gut und ich will, dass es mir jetzt gut geht. Und ich will, dass meine Ahnen in diesseits kommen und all die tollen Sachen mitbringen. Das ist ein elementarer Glaubensbestandteil der Melanesier gewesen, dass das Heil im Hier und Jetzt stattfinden wird und nicht in einem metaphysischen Jenseits, in einem Paradies. In anderen Ländern, wo wir auch Beispiele für solche asymmetrischen Kulturkontakte haben, lief es anders ab. Also wir kennen auch Aberdutzende von afrikanischen Krisenkulten dieser Art, die eine direkte Folge des Kulturkontaktes sind, sei es durch die Araber oder auch durch die Europäer. Und da haben wir diesen Aspekt der Imitationsmagie eigentlich fast gar nicht. Aber wir haben Synkretismus. Also ganz oft wird dann der eigene angestammte Glaube ein bisschen vermischt mit den neuen Einflüssen, zum Beispiel aus dem Islam oder aus dem Christentum. Und auch hier haben wir immer wieder ganz klar einen Kultführer oder eine Kultführerin, die dafür sorgen, dass dieser ganze Kult am Laufen bleibt, zumindest für eine gewisse Zeit. Denn in der Regel erfüllen sich die Heilsversprechen ja nicht, weder in Afrika noch in Melanesien. Und dann drohen die ersten Auflösungserscheinungen bis hin zu ganz viel Frust durch die nicht eingehaltenen Versprechen. In Amerika lief es wieder ganz, ganz anders ab. Ne? Also da haben wir ganz viele populäre Mythen, zum Beispiel Cortez sei von den Azteken für den wiedergekehrten Quetzalcoatl gehalten worden. Dafür gibt es tatsächlich keinen einzigen Beweis. Das ist vermutlich eine postkortesische Legende. Der erste Hinweis, wir haben nur zwei brauchbare Hinweise darauf, die man so deuten könnte, die sich aber auch ein bisschen auflösen. Der eine ist das Schreiben von Cortés selbst an den damals spanischen König. In dem behauptet er aber nicht, er selbst sei für einen Gott gehalten worden, sondern die Azteken würden den spanischen König anerkennen als ihren Herrscher und ihren Gott und so weiter und so fort. Das hat er wahrscheinlich deshalb auch geschrieben, um überhaupt eine Legitimation zu schaffen, dort die spanische Flagge zu hissen. Und die zweite Quelle, die das behauptet, ist der Florentiner Kodex. Das ist eine aztekische Handschrift, die 20 Jahre nach Eroberung Tenochtitlans, also der Hauptstadt der Azteken, entstanden ist. Und in dieser Schrift, die die Eroberung Mexikos auch aus aztekischer Sicht ein bisschen beschreibt, scheint es auch um die Frage zu gehen, ey, wie haben das eigentlich diese Handvoll dreckiger Europäer, ja, also die haben gestunken, die waren dreckig, das waren nicht viele Leute, die waren ungehobelt. Wie haben sie das geschafft, so ein Großreich wie das unsere zu zerstören? Und offensichtlich ist ein Teil dieser Annahme, die dann 20 Jahre später getroffen wird, der wahrscheinlich hat Moctezuma die für Quetzalcoatl gehalten und hat dadurch quasi diesen Untergang mit angeregt oder hat ihn zugelassen aufgrund einer Verwechslung. Alle anderen zeitgenössischen Quellen belegen das in keinster Weise. Und dementsprechend scheint es hier nie zu einer Götterverwechslung gekommen zu sein. Im Gegenteil, man hat die als Menschen ziemlich schnell erkannt. Es gab so ein paar andere Beispiele, wo man erst unsicher war, ne? Also als dann die ersten Fremden am Strand landeten und auf Pferden. Pferde waren ja völlig unbekannt in Amerika. Man annahm, dass Reiter und Pferd ein Lebewesen waren. Solche Annahmen gab es, wie uns bezeugt ist, aber die haben sich ziemlich schnell aufgelöst, weil man andere Erfahrungen machte mit diesen Menschen. Und so kann man durch Zeit und Raum, auf der Erde zumindest, verschiedene Kulturkontakte sich anschauen und stellt fest, es gibt ein paar gemeinsame Nenner. Indianischer Geistertanz in Nordamerika wäre auch so eine spannende, ist auch so ein spannender Fall. Und es sieht aber auch sehr viele kultureigene Unterschiede. Ne? Also zum Beispiel auf Neuseeland, die Maoris waren ja ein sehr kriegerisches Volk. Die haben sich überhaupt nicht einschüchtern lassen, als da die ersten Schiffe der Westler auftauchten. Haben die vorher noch nie gesehen. Das war was völlig Neuartiges, so ein riesiges Schiff, das dann da auftauchte. Und die haben so gehandelt, wie es in ihrer Kultur war. Und die haben den gleichen Krieg angeboten. Ne? Also die haben sich davon kein bisschen beeindrucken lassen, sondern haben ihre Kultur weitergelebt. So muss man Kultur...
Krieg anbieten, interessant. Okay.
Ja, ne? Also... gehört ja so ein bisschen bei denen zum Ehrgefühl, ne, war halt eine kriegerische Kultur.
So Respekt bezollen eigentlich. Also.
Genau, ne. Und so ist das sehr individuell zu sehen und zu werden. Und so müssten wir auch, glaube ich, einen Paleo-Kontakt, glaube ich, eher individuell und kulturspezifisch betrachten und können es nicht in so eine einfache Formel packen, wie das gerne in der Paleo-Literatur getan wird.
Label 321 stellt eine interessante Frage. Du hast gerade die verschiedenen Kontaktformen besprochen. Und ja, in der Bibel wird ja sehr oft auch davon geredet, dass die gefallenen Engel Sex hatten mit den Frauen. Was ist mit Sexkontakten zwischen, also sexuellen Kontakten zwischen den Eroberern und den Unterjochten? Spielte das auch irgendwie eine Rolle? Oder?
Also nicht in den Kultbewegungen, aber spielt natürlich eine Rolle. Ne? Also gerade James Cook zum Beispiel auf Hawaii anlandete, also James Cook hat ja große Teile der Inselwelt in der südlichen Hemisphäre mitentdeckt bei seinen vier großen Seefahrten, ist dann bei seiner letzten großen Reise in Hawaii ermordet worden von den Indigenen. Der hat ja seinen Matrosen erstmal verboten hier, weil die waren natürlich alle, sag mal, Spitzvieh nach Baslumbi, ne, nach Wochen auf See. Der hat denen zum Beispiel verboten, mit den Einheimischen zu schlafen. Und zwar genau um solche Streitigkeiten da irgendwie außen vor zu lassen, weil oder zu verhindern, weil die damit sowas ja auch Krankheiten eingeschleppt haben. Ne? Das kennen wir aus die Pocken in Nordamerika und so weiter und so fort. Also klar, Seefahrer sind erstmal in der Regel geil, wenn die nach Wochen und Monaten da vom Schiff dürfen und werden sicherlich auch manch eine Gräueltat an den Frauen der Stämme, die sie denen dort begegnet, auf die sie getroffen sind, irgendwie begangen haben, gar keine Frage. Ne? Also da dürften sich sehr schon unschöne Situationen ergeben haben. Aber im Kultleben, sage ich mal,
hat jetzt keinen Einfluss oder so, hat jetzt keine Rolle. Aber gut, okay. Aber das zeigt natürlich, dass das natürlich vorkommt und ja, das ist vielleicht eine Parallele, ne? wenn man so will, ja. Wenn man jetzt die biblische Geschichte zum Beispiel präastronautisch interpretieren möchte.
Wenn man das möchte, ja.
Ja, ja, also verschiedenste Cargo-Kulte, aber du sagst, es passt jetzt aber nicht darauf, dass jetzt, fangen wir vielleicht so an. Man versucht also zu argumentieren, dass das Verhalten dieser Menschen, also jetzt wenn man von der Perspektive der Präastronautik, die da diese Kulturkontakte durchlebt haben, die ja meistens sehr dramatisch waren, dass es da Parallelen gibt zu Verhalten, das wir in der Vergangenheit finden. Aber dort war es eben nicht Cortez oder die US Army, sondern irgendetwas anderes.
Ja.
Aber du sagst, die finden sich nicht.
Nein, ich sage, wir haben noch nicht richtig geguckt. Was ich sage ist, dass die, das, was in der Presse behauptet wird, wie ein solcher Kontakt ablaufen würde und was wir finden würden, ist nicht so zu verallgemeinern. Also sprich, die Presseonautik behauptet, das wäre das Verhalten von Menschen auf einen solchen Kulturkontakt sei eine Art anthropologische Konstante. Das ist nicht der Fall. Sie ist sehr, sehr kulturabhängig und sehr, sehr auch natürlich abhängig davon, wie der Kontakt stattfindet und so weiter und so fort, wie er abläuft. Es ist also individuell zu sehen. Und so müsste man, um einen solchen Kulturkontakt nachzuweisen in der Vergangenheit, kulturspezifisch gucken und ich glaube, nach Anomalien schauen. Ich bin ja weiter am Thema dran, also auch über dieses Buch hinaus. War ja dieses Jahr auch in Kolumbien unterwegs, habe auch die Kogi besucht in der Sierra de Nevada de Santa Marta. Und wenn man sich mit den Kogi-Indianern befasst, ist das ganz spannend. Denn bereits im frühen 20. Jahrhundert war ein Karl Theodor Preuß bei denen. Damals war das ein monatelanger Anlauf, um überhaupt zu diesen indigenen Stämmen zu gelangen und hat die von unten bis unten untersucht, hat mit denen gesprochen, hat deren Mythen und Gesänge aufgezeichnet und anderem auch die Schöpfungsmythen von ihnen. Und vor wenigen Jahren war ein Deutscher eingeladen, auch zu den Kogi, und auch die haben ihm nochmal ihre Schöpfungsmythen vorgesungen, vorerzählt. Und das Spannende ist, dass der Schöpfungsmythos im Grunde genommen der gleiche ist, aber er hat ein paar neue Anhängsel bekommen. Nämlich uns, den Westen. Ne? Also plötzlich gibt es den Einschub, die Kogi sind der große Bruder, das alte Volk, und dann gibt es noch die jungen Brüder, das sind wir. Damals in der Schaffung der Welt und so weiter und so fort wurden auch die jungen Brüder geschaffen. Das heißt, ein alter Mythos hat Ergänzungen erfahren, hat Anhänge erfahren. Das kennen wir auch von einigen Cargo-Kulten, wo alte Mythen plötzlich in einem neuen Licht erscheinen, wo also zum Beispiel Yali, eine alte Gestalt aus der Mythenwelt Melanesiens, plötzlich weiß einem Feuer entsteigt. Also sprich, wo plötzlich der Kontakt mit weißen Menschen Einfluss auf den Mythos genommen hat und diesen verändert hat. Das sind zum Beispiel Aspekte, die spannend sein könnten, wenn wir auf der Suche nach potenziellen Kontakten der Vergangenheit sind. Also gibt es Anomalien und Anachronismen tatsächlich in alten Mythenwerken. Also gibt es dort Einschübe oder nachweisbare Einschübe, die möglicherweise auf einen solchen Kulturkontakt hindeuten könnten. Ne? Also was wir nämlich nicht haben, ist die Schöpfung eines kompletten neuen Mythos. Also sprich, wir kennen keine Kulturkontakte rezenter Art, bei der ein komplett neuer Weltanstehungsmythos entstanden wäre. Nein, die waren vorher schon vorhanden. Ne? Also der Mythos ist halt eine fiktive Geschichte, die aber die Welt erklären soll. Und die gab es schon immer. Aber es ist möglich, dass ein Kulturkontakt, möglicherweise mit Außerirdischen, dafür sorgt, dass dieser Mythos Veränderungen erfährt. Und das wäre sehr, sehr spannend, das quasi als eine Art Signatur zu interpretieren und hier solche Signaturen ausfindig zu machen in alten Mythen, in alten Texten, ob ein solches Ereignis stattgefunden hat. Denn wir haben Referenzpunkte dafür bei modernen Zivilisationskontakten. Wir haben auch sowas wie Sagenbildung, also Mythen und Sagen sind ja literarisch zwei verschiedene Dinge. Und wir haben auch im Zuge der Kulturkontakte Sagenbildung. Und zwar ist es so, dass ja diese Kulte, die gerade in Melanesien entstanden, oftmals nach 5, 6 Jahren oder noch schneller oder etwas später sich auflösten, weil das Versprochene nicht eingehalten werden konnte. Wenn man dann die gleichen...
Das Cargo kam nie, ne?
Ganz genau. Wenn man aber die Menschen dann 20 Jahre später befragt hat, dann konnten sie sich erinnern, dass es eine wundersame Zeit war. Also sie berichten plötzlich rückwirkend, können sich an ganz viele große Wunder und sowas erinnern, die damals stattgefunden hätten angeblich. Ne? Auch wenn das zu der Zeit ganz anders. Sie haben also die Kultführer oftmals aus dem Dorf gejagt, wenn sie nicht totgeknüppelt haben. Aber rückerinnernd waren das plötzlich ganz, ganz sagenhafte Zeiten und magischen Erlebnissen und so weiter und so fort. Also plötzlich entstehen Memorate und aus Memoraten entstehen dann Sagen. Und auch das ist also eine Möglichkeit, dass wir in der literarischen Gattung einer alten, aufgezeichneten Sage solche Anachronismen finden könnten. Ne, das ist, muss man ganz, ganz vorsichtig sagen, weil auch ich noch immer nicht an dem Punkt bin, an dem ich sagen könnte, so und so sieht genau eine Signatur aus. Also da ist immer noch ein Thema, das mich umtreibt. Ne? Also wie könnte ich eine solche Signatur in einem Text oder in einer Erzählung überhaupt identifizieren? Aber unsere Referenzpunkte zeigen, das ist durchaus möglich.
Gibt's für dich da Kandidaten?
Noch nicht explizit, nein. Ne? Mhm. Also kann ich leider noch nicht benennen. Aber ich lese immer weiter. Ne? Ich grabe mich in Texte ein.
Wenn du was findest, lass von dir hören. Ich sag's
nur. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hoffe.
Interessant ist ja, dass diese Kulte immer wieder die gleichen Elemente haben. Also es scheint eine Art Blaupause zu existieren, wie auch in welcher Form auch immer. Ne? Also die sehr oft eben sagt dann der Kultführer, wenn es jetzt wirklich um Cargo geht, seinen Jüngern, okay, ihr müsst jetzt quasi alles verbrassen, alle schlachtet alle Tiere, macht ein Riesenfest, braucht alle eure Vorräte auf. Ihr müsst quasi wirklich dran glauben und ihr müsst euren Glauben beweisen, indem ihr alles von euch werft, das euch quasi von der Wahrheit trennt. Und wenn ihr das dann tut, dann kommt das Cargo. Und es kommt dann nie und dann wird der Pfarrer geteert.
Ja, das ist natürlich also dann sehr dramatisch für so ein Dorf, ne? Wenn man plötzlich
ja,
alle seine Schweine schlachtet.
Sehr dramatisch, Hungersnöte, sie sterben dann halt.
Genau,
ganz
ne? Also,
viele.
Und da hat man sehr, sehr dramatische Erlebnisse gehabt. Man muss ja auch bedenken, diese Kultführer waren manchmal 1:1 Betrüger, das waren wirklich Betrüger, die haben sich bereichert und sind dann abgehauen. Und manchmal waren es einfach Fanatiker, ne? Also Menschen, die das auch sicherlich ein Stück weit geglaubt haben, die vielleicht auch psychisch krank waren. Also es gibt ja viele Fälle, wo dann mit Schüttelanfällen und so weiter und so fort arbeiteten. Also möglicherweise haben wir auch wahnhafte Menschen dabei gehabt unter diesen Kultführern, die, ich sag mal, ihren eigenen Nonsens auch wirklich geglaubt haben und so dann ganze Dörfer in den Abgrund gerissen haben. Schon sehr, sehr dramatisch. Ne? Und in Afrika waren viele Kulte auch kriegerisch, also sprich in vielen Kulten ging es auch wirklich ums offene Aufgebären gegen die Araber und so weiter und so fort. Und dann sind die in den Krieg gezogen und in der Regel haben sie natürlich nicht gewonnen, den Krieg, sonst sehe die Landkarte dort vielleicht anders aus in Afrika heute. Also das waren oftmals auch sehr fatalistische Bewegungen, die auch davon zeugen, was für tiefen Krisen diese Menschen steckten. Ne? Also wie tief muss die Krise sein, dass man sein ganzes Hab und Gut in die Hand einer Person gibt und in den Glauben daran, dass die mir die Wahrheit sagt und davon eigentlich meine Existenz abhängig mache. Ne? Das kann ich nur machen, wenn ich wirklich ganz, ganz große Not leide und in einer tiefen Krise stecke. Genau das ist oftmals das Resultat von asymmetrischen Kulturkontakten, dass die besuchte Kultur in eine tiefe, tiefe, tiefe Krise stürzt.
Ja, und also der Kontakt selbst auch und dann eben der Versuch, aus dieser Krise wieder rauszukommen, indem man eben,
genau.
Und du sagst, diese Hesekiel ist so ein Beispiel eigentlich.
Ja.
Ne? Nur ist es dort halt, was die ägyptische Kultur, die das ausgelöst hat.
Babylon.
Babylon, stimmt.
Genau.
Ah, ja.
Ne?
Ah, ja.
Genau, das war auch tatsächlich ein Krisenkult. Harris, ich habe seinen Vornamen gerade nicht im Kopf, ein Ethnologe hat auch tatsächlich Jesus Christus, also historischen Jesus Christus und das historische Christentum als ein Krisenkult bezeichnet. Ne? Also sprich, auch damals waren es ja die Römer, die vor Ort waren und Jesus hat versucht, eine krisenhafte Reaktion, um diese Neukultur abzuwehren. Ne? Also man könnte also sogar das frühe Christentum zu Zeiten von Jesus Christus selbst als einen Krisenkult bezeichnen, in Folge eines asymmetrischen Kulturkontakts, nämlich mit den Römern.
Interessant, der vergleichende Religionswissenschaftler Jeff Kripal vergleicht das Christentum mit, also er sagt, heute wäre das eine UFO-Sekte.
Möglicherweise, ja.
Auch interessant, ne?
Absolut. Ne, auch darin steckt ja oftmals Heilserwartungen. Ne? Also das nennt man ja Millenarismus. Millenarismus vom Millennium. Also ist immer sind Kultbewegungen, die das Hereinbrechen einer Heilszeit vorhersagen. Und das haben wir also in verschiedenen anormalen Themenfeldern auch als Motiv mit drin, dass Menschen sich erhoffen, zum Beispiel, dass die Aliens kommen und unsere ganzen Probleme auf der Erde lösen oder dass die große Disclosure kommt und dann klar wird, dass wir schon über Technik verfügen, die den Klimawandel aufhalten kann und so weiter und so fort. Dass dann die Seelen der Menschheit gerettet werden, wenn die uns ethisch auch weit überlegenen Außerirdischen auf die Erde kommen. All das sind ja Heilserwartungen dieser Art. Und man kann sagen, da gibt es durchaus Überschneidungen.
Ja. Metzofortiana fragt, wo ist da aber das UFO? Ich nehme an, er bezieht sich auf die behauptete UFO-Sekte Christentum. Eines, was mir da spontan einfällt, ist der Stern von Bethlehem. Kann man so interpretieren. Ne? Also die gehen da irgendwie am Stern nach, der sie führt. Ne? Was soll das sein?
Ja, so hat das zumindest Peter Krasser an dem von dir schon erwähnten Buch getan.
Genau. Okay, ja, also du bist noch auf der Suche.
Ich bin auch auf der Suche.
Das ist immer gut. Ein weiteres, es gibt so viel, wie gesagt, es ist ein unglaublich umfassendes Werk. Ein weiterer Typus, den du da untersuchst, sind, du hast schon Ezekiel erwähnt, alternative Interpretationen von antiken Texten. Du nennst das Mahabharata als Beispiel. Und ich finde schon, dass da interessante Sachen vorkommen. Aber wie gesagt, es ist halt dann immer wieder die Frage, was ist der Kontext? Ne? Aber jetzt so ganz isoliert betrachtet, ja, so Aussagen wie 1000 Pferde, ja, also die Kraft von 1000 Pferden. Aber das klingt doch wie eine Metapher für eine sehr starke Energiequelle.
Ja, also ich weiß nicht, hast du jemals dich an das altindische Ebenwerk gemacht?
Nein.
Okay, also diese Werke sind ja unfassbar umfangreich. Ne? Inzwischen liegen sie ja auch in kompletter deutscher Übersetzung vor. Das war vor Jahren nicht
der Fall. Also nur immer so in Auszügen, du weißt schon.
Genau. Ja, ja. Also ich empfehle dir mal, liest dir das mal durch. Also da wird alles zu einer solchen epischen Reise. Ja. Also wenn die Pandavas und die Kauravas, das sind die zwei Vettern-Dynastien, um die es im Mahabharata geht, also die quasi in einer großen Fehde stecken. Am Anfang kämpfen sie um das Reich, nicht mit Gewalt, sondern mit einem Würfelspiel. Ja, also wir haben also nur ein Würfelspiel und diesem soll entschieden werden, wem das Reich gehört, dem Pandavas oder dem Kauravas. Und dieses Würfelspiel umfasst aber Dutzende Seiten. Es ist unendlich lang und unfassbar übertrieben. Also es ist erstmal eine Mischung aus einem Bollywood-Film und Dragon Ball Z. So liest sich das. So liest sich so ziemlich alles in diesen Büchern. Also jede Eigenschaft von jeder wichtigen Person in diesen Werken ist ins Massivste übersteigert und überzeichnet. Ne? Also wenn jemand ein Held ist, dann ist er so stark und könnte 1000 Berge anheben und ist so groß, dass er den Himmel berührt. Und da reden wir nicht von Außerirdischen, reden wir von den normalen Protagonisten, ne? Von Königen, von Prinzen und so weiter und so fort. Also die sind alle ins Massivste übersteigt, sind alle Superhelden. Das ist das Marvel Cinematic Universe der indischen Literatur im Grunde genommen.
Du vergleichst das mit Bollywood, ne? Und das ist halt schon ein bisschen klischeehaft und eigentlich ja respektlos.
Wieso?
Ein wenig. Naja,
Wem gegenüber ist das respektlos?
Dieser Kultur gegenüber, die diese Epen hervorgebracht hat.
Nein,
ich kenne Bollywood-Filme. Ja? Ich habe die als Kind schon mit Erstaunen gesehen, weil wir haben da mal in den Emiraten gewohnt, 2 Jahre, und da gab es eben auch schon Bollywood in den 70ern. Da wird dann immer ein junger Mann, der immer ein weißes Hemd trägt, angeschossen, das Blut strömt und er singt dann. Also es ist an Melodramatik nicht zu überbieten. Aber
das ist ja, also weißt du,
das. Und das ist zu vergleichen mit irgendwelchen alten, das sind ja meistens auch religiöse Texte, und zu sagen, ja, das ist alles nur übertrieben. Ist das nicht ein bisschen vorschnell?
Nein, ich finde, da tust du quasi Bollywood Unrecht gerade. Also insofern.
Respektlos gegen Bollywood gegenüber. Vielleicht
genau,
auch.
Also, ja? Ich weiß es also nicht. Eine Erzählkultur, ne? Also sprich, es gibt ja Kultur, eigene Erzählkulturen, also das war jetzt ganz blöd ausgedrückt, also es gibt Erzählkulturen in verschiedenen Ländern, bei verschiedenen Völkern, die unterschiedlich ausfallen. Manche halten sich eher knapp, manche sind etwas ausladender, also der Sprachgebrauch ist unterschiedlich, die Art und Weise, wie man etwas erzählt. Geschichten aus einer Tausend einer Nacht zum Beispiel sind ja auch sehr blumig umschrieben oftmals, ne? Weil es Teil der Erzählkultur ist. Und Bollywood ist ja nichts weiter als die Fortführung einer Erzählkultur. Die indische Erzählkultur ist halt auch eine sehr ausladende.
Moment, woher kommt jetzt die Aussage, dass Ja gut, Bollywood, eine Fortführung der indischen Erzählkultur.
Weil es nur ein anderes Medium ist. Es ist also Bollywood ist ja nichts weiter als der indische Film.
Richtig? Ja, ist ja klar, aber ich meine, in diesen Epen sind ja, kann man das wirklich vergleichen? Irgendwelche Schundromane, die da verfilmt werden mit den Epen? Ich finde nicht.
In der Erzählkultur, nicht. Wir reden nicht vom Inhalt, wir reden nicht von der Kernaussage des Werkes. Also klar ist natürlich, dass die Bhagavad Gita, die ja Bestandteil des Mahabharatas ist, das ist wahrscheinlich der bekannteste Text aus dem Mahabharata, weil die Hare Krishna-Sekte, die auch immer in jeder Stadt auslegt, wenn sie da sitzt, versucht natürlich eine tiefere religiöse Wahrheit zu erzählen. Ganz klar. Ne? Also tiefe religiöse Wahrheit als vielleicht der letzte Tanzfilm mit Shah Rukh Khan. Also da haben wir also einen unterschiedlichen Sinngehalt drin, gar keine Frage. Aber was die Art und Weise des Erzählens angeht, ist das sehr, sehr, sehr identisch, sehr, sehr ähnlich. Also ich empfehle dir wirklich, lies dir mal diese alten Epen durch und du wirst vielleicht verstehen, was ich meine. Also es ist einfach alles übertrieben in diesen Büchern. Also, du hast die erste Seite und da wird ein Protagonist eingeführt, der Prinzensohn, der Sohn vom König. Und wie gesagt, der ist halt der Stärkste, der Schönste, der Schlauste und zwar in einer Übersteigerung, wie wir sie nur aus modernen Superheldenkino kennen oder halt aus, ne?
Ja, weil sich das moderne Superheldenkino vielleicht an dieser Erzählkultur orientiert, aber ich bringe mal kurz ein Beispiel, ja, also ja, auf Seite 188. The very element, also ich weiß jetzt nicht, welche Übersetzung das ist, es ist einfach eine dieser Bollywoodesken Textstellen. The very elements seem to be perturbed. Perturbed, glaube ich, spricht man das aus. Also die Elemente waren alle verstört, verschoben, keine Ahnung. The sun seemed to turn round. The universe was scorched with heat, seemed to be in a fever. The elephants and other creatures of the land, scorched by the energy of that weapon, ran in fright, breathing heavily and desirous of protection against the terrible force, the very waters being heatedly, the creatures residing in that element. Also, da wird doch aber doch auch eine Waffe beschrieben. Ich meine, ist das jetzt wirklich, ist genau das jetzt wirklich nur Übertreibung und ich meine, ja, du sagst jetzt, diese ganzen Übertreibungen der Bollywood-Filme sind eine Fortführung dieser Erzählkultur. Okay.
Ja.
Aber jetzt aber zu sagen, und deshalb sind auch diese Epen und die Bollywood-Filme sind halt Fiktion und reine, ja, aber jetzt da quasi das rückzuschließen und deshalb sind auch diese Epen eigentlich nur reine Fiktion und man bauscht da halt nur irgendwas auf. Man bauscht das wahrscheinlich auf, ja. Aber woher will man denn wissen, wie viel da jetzt wirklich da war? Ja, das Wasser begann zu kochen, die Elefanten, das ist eine Beschreibung, da verstehe ich schon, wenn man sagt, hey, das klingt, wie wenn da jemand eine Nuklearwaffe oder irgendwas mit einer ähnlichen Auswirkung gezündet hätte. Ich finde, das ist eine total legitime Hypothese.
Nein, ist sie nicht, weil sie den Kontext nicht beachtet. Mhm. Also wenn du sagst, okay, wir nehmen diesen Text jetzt ernst, und zwar müssen wir ihn auch ernst nehmen, oder? Da sind wir uns einig.
Ja.
Wenn wir da, okay, dann müssen wir aber auch festhalten, dass es hier um eine Waffe handelt, die Agnea-Waffe, die von einem Bogenschützen abgefeuert wurde. Das heißt, er hat ein regulärer Bogenschütze im Kampf diese Waffe abgefeuert.
Ja, aber warte mal. Wenn jetzt jemand da mit irgendeiner Waffe dasteht, ja, und plötzlich kommt dann da vorne irgendwas raus und dann Dings. Die haben halt keinen Begriff für einen Raketenwerfer. Also sagen die halt, das war irgendwie so wie ein Bogenschütze. Aber nein, muss es deshalb wirklich ein Bogenschütze gewesen?
Es ist nicht wie ein Bogenschütze. Es ist ein Bogenschütze. Also da beschreibt kein, also es ist ja ein Protagonist einer Schlacht, ja. Wir reden hier, also es ist die große Schlacht der Pandavas gegen die Kauravas am Ende. Die sind verfüttert. Wir haben hier also Onkel, Tanten, Großeltern, die auf dem Schlachtfeld einander gegenüberstehen.
Ja, aber ja, dann hat dieser Bogen halt eine Explosionskraft, die erstaunlich ist.
Ja, natürlich, weil.
Und das ist ja auch, aber auch nicht erklärbar.
Doch, ja, doch, weil es Fiktion ist, weil alles überzeichnet ist. Also wie ich schon sagte, also schon wenn der Bogenschütze in diesem, also ist jetzt fiktiv, aber wenn dieser Bogenschütze namentlich eingeführt wird, dann wird schon gesagt, der ist so stark, der kann 10 Berge hochheben. Ne? Und seine Schönheit ist so groß, dass alle Planeten um ihn tanzen, weil er so schön ist. Ja. Und seine Tänze sind so atemberaubend, dass alle Tiere auf der Welt sich vor ihm verneigen. Also sprich, diese Charaktere, diese Protagonisten in diesen Büchern sind komplette Überzeichnungen. Die sind komplett überzeichnet.
Das verstehe ich ja, aber
selbst beim Würfelspiel passieren solche Sachen. Also wenn der Würfel aufschlägt, und wir reden hier von einem sechsseitigen Würfel in einem Würfelspiel, selbst wenn der aufschlägt, dann passieren Dinge, die bei einem Würfelspiel nicht passieren. Die sind völlig überzeichnet, das ist völlig übertrieben.
Ja, nicht beim Würfelspiel, das wir betreiben. Aber also gut, also du sagst, diese ganzen Beschreibungen, aber wenn sie noch so sehr an moderne Massenvernichtung sagen oder was auch immer erinnern, das sind nur Übertreibungen, das ist nicht wirklich passiert.
Weil es aus dem Kontext nicht hervorgeht und weil sie in der, das habe ich ja auch rausgearbeitet, in der Literatur der Palosetti oftmals einfach falsch wiedergegeben werden. Ne? Also
ja, das stimmt leider. Ja.
Wir haben so eine Waffenwirkung und dann wird behauptet, ja, siehst du, und dann fielen den Menschen die Zähne und Nägel aus und die Haare aus. Das ist doch ein typisches Anzeichen für so eine nukleare Verwüstung. Ne? Im tatsächlichen Text steht aber, das ist quasi nicht wiedergegeben, wenn Sie das zitieren, dass es eine Hungersnot gab und die Menschen vor sich hinsiechten und Ratten kamen und denen die Nägel und Haare abknabberten. Ne, das steht im Originaltext. Das wird dann rausgestrichen, dieses ganze Rattengedöns und Hungersnot. Und dann wird nur geschrieben, den Leuten fehlen die Zähne und Nägel und Haare aus. Ne, und
ja, das ist völlig richtig, die Kritik. Ne? Das ist wirklich Hanebüchen und furchtbar, dass man das dann. Aber also da bringst du ein paar Beispiele, ja, ich weiß schon, warum ich diese Art von Literatur kaum gelesen habe. Aber eben die Texte, die ich gerade zitiert habe, das ist ja jetzt eine gute Übersetzung, die ist ja quasi auch von dir jetzt akzeptiert. Und da stehen aber auch Sachen, die ich finde, ich meine, jetzt, also du bist da sicher, das ist alles nur Übertreibung. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich verstehe dein Argument. Es durchaus möglich. Vielleicht ist es so, alles nur Übertreibung, aber ich weiß nicht, ob das also immer
Hättest du mich jetzt darauf vorbereitet, hätte ich dir jetzt extra noch ein paar schöne Zitate rausgesucht, die das unterstreichen, was ich damit meine.
Es ist ja fad, wenn du da vorbereitet bist. Vielleicht findest du noch ein paar. Ich meine, ich habe ja ein paar.
Ich lese nämlich gerade tatsächlich das Ramayana noch einmal komplett.
Sehr gut, mit einem Auge kurz haben wir das Ramayana lesen, ja.
Ne, das sind ja also nicht jetzt gerade, sondern allgemein, das sind ja auch über 1000 Seiten und weil inzwischen auch die komplette deutsche Übersetzung vorliegt, das ist sehr schön. Das erleichtert das Lesen für mich ein bisschen. Ich hätte dir, also gerade auf den ersten Seiten hätte ich jetzt schon 53 Beispiele dafür raussuchen können für dich, denen ich dir das hätte aufzeigen können, was ich dann sagen möchte. Genauso läuft.
Seite 181, da habe ich auch noch mir was rausgeschrieben. Ich finde jetzt die Textstelle auf die Schnelle nicht, aber da steht irgendwas in der Richtung, also Art Übersetzungsfehler, ja. Da sagst du eben, es geht da jetzt nicht, da wird ein Flug beschrieben, offenbar. Und du sagst dann, es geht aber nicht um einen Flug, sondern um einen Sprung.
Genau.
Und woher will man jetzt wissen, dass das die richtige Übersetzung ist, der Sprung? Warum soll es kein Flug sein?
Weil der Sprung Bestandteil der Geschichte ist. Also, wir haben hier den Affen, den Affengott Hanuman. Ne, Hanuman ist also ein Affe, der König der Affen und ein sehr guter Freund von Rama. Das ist, wir sind jetzt nämlich bei diesem Ramayana. Er zeichnet sich aus daran, dass er einfach ein guter Springer ist. Der kann echt gut springen. Und er springt nach Malanka rüber. Das ist das, was mehrere.
Wie weit ist Malanka weg?
Sri Lanka. Hier reden wir von vielen, vielen Seemeilen. Ne? Also sprich.
Ja, aber du kannst ja nicht viele, viele Seemeilen springen. Das ist doch ein Flug.
Ich habe mich auch noch nie mit einem Affen unterhalten. Ja. Also ich habe noch nie einen Affen gehabt, der mein bester Freund war, mit mir Seite an Seite in eine Schlacht zog.
Ja, es waren andere Zeiten. Ich meine.
Ne? Also das ist aber das Fiktivum des Ganzen wird ja schon ziemlich deutlich. Ne? Also dass das schlicht einfach ein Fiktivum ist. Ne?
Ja, aber wenn Menschen mit Dingen konfrontiert werden, die sie nicht verstehen, würden sie das auch in Metaphern beschreiben?
Ich bezweifle, dass sie das so beschreiben würden. Das ist ja eine, also das Ramayana ist eine Geschichte, die hat ein Dichter geschrieben. Den kennen wir auch namentlich, das ist Valmiki. Valmiki ist der Leser. Und er bekommt eine Kurzform des Ramayana von einem Weisen, also so leitet sich das ganze Ramayana ein, von einem Weisen geschildert und hat dann den, kriegt dann den Auftrag, er soll das ganze Ramayana schreiben. Also sprich, aus der Kurzform soll er ein Dichtwerk erschaffen. Er hat auch das Sloka, also die Schloken, das ist ein Textmaß, ein indisches, ein Doppelvers erfunden. Ne? Also es geht hier ganz klar um eine Dichtkunst, die geschildert wird im Ramayana. Oder das Ramayana ist eine Dichtkunst. Das ist literaturwissenschaftlich ziemlich klar. Ne? Es ist also nicht primär ein religiöses Werk und auch kein Mythos, sondern es ist eine Dichtkunst. Das ist eine erfundene Geschichte, die natürlich religiöse Motive beinhaltet, gar keine Frage, aber an sich erst einmal eine erdichtete Geschichte ist. Ne? Also sonst könnte ich mir auch den nächsten Stephen King Roman herholen und beweisen, dass Horrorclowns alle 30 Jahre auf die Erde kommen und Kinder fressen.
Ja, es gibt die seltsamsten Kielschen Vorkommnisse, aber okay.
Ja, aber
die dann immer wieder geschrieben werden.
Aber die leitest du nicht aus dem Roman von Stephen King her.
Na, aber vielleicht ist der Roman von Stephen King davon inspiriert. Ja, was weiß ich. Na, okay, ich verstehe ja, was du meinst. Okay. Ja, ja gut. Ich nehme deine Interpretation zur Kenntnis und sag, ja, es magst durchaus recht haben. Hundertprozentig ist es mir nicht, aber. Was weiß ich? Ja, also ich habe mich nicht einmal ansatzweise so tief mit dem allen auseinandergesetzt. Ich bin da ja mehr, quasi komme da aus der Populärliteratur und ganz viel Richard Hoagland in den 90ern, aber das ist schon lange her. ja, kommen wir so ein bisschen zu einer anderen, wunderbar, vielleicht überhaupt der größten Kontroverse der ganzen Paleoseti, des ganzen Paleoseti-Dramas. Megalithkulturen.
Ne? Ja.
Riesige Bauwerke. Zum Beispiel Göbekli Tepe. Ich weiß nicht, warum mir das. Göbekli Tepe, das geht mir nicht ein. Göbekli Tepe. Man weiß, das ist wirklich circa 9000 Jahre vor Christus oder vor 9000 Jahren. Aber jedenfalls.
Nee, das ist gut 12.000 Jahre alt.
12.000 genau. Jahre alt. Unglaublich. Ja.
Ja. Unfassbar, ja.
50 Tonnen schwere Steine. Und man weiß, das waren Wildbeuter.
Ja.
Warum zum Henker und wie schaffen Wildbeuter es, dass sie diese Steine durch die Gegend schleppen? Und da gibt es dann Experimentalarchäologie und da hat man, glaube ich, gezeigt, na, es geht. Man kann so 50 Tonnen, 60 Tonnen kann man bewegen. Ja. Gezeigt hat man das, ich glaube, man hat so 100 Meter bewegt oder so, ne?
Genau, es gibt verschiedene, also es gibt ja also diese experimental-archäologischen Geschichten, die finden ja regelmäßig statt bei verschiedensten Anlässen. Ich selbst war mal einem solchen beigewohnt in Kiel, da ging es um wenige Tonnen nur, aber das war schon beeindruckend, als man dann ein Megalithgrab rekonstruierte und das dann auf Holzrollen mit so faserriesigen Seilen da hochzog. Das war schon beeindruckend, weil das Interessante daran war, die Schwierigkeit bestand nicht darin, diesen, ich glaube, 4 Tonnen schweren Stein da hochzuziehen. Die Schwierigkeit bestand darin, ihn nicht rüberspringen zu lassen. Also sprich, die haben diese Menschen, die in den Seilen gezogen haben an zwei Seiten, haben so viel Kraft offensichtlich ausgeübt auf das Ding, dass wenn sie nicht gleichzeitig gezogen haben, dass das Ding dann unkontrolliert gegengehüpft ist, dieser Stein, dieser wirklich schwere Stein. Ne? Und es gibt eben vergleichbare Experimente mit bis zu 40 Tonnen schweren Steinen und noch darüber hinaus aus Frankreich und so weiter und so fort. Also solche Experimente finden immer mal wieder statt in verschiedenen Ländern und zeigen ziemlich klar, dass so große Gewichte, problemlos wäre jetzt das falsche Ausdruck, sie sind wuppbar.
Ne? Sie sind ja, okay, wuppbar. Gut, das heißt, es ginge. Schön.
Genau.
Kann man jetzt sagen, ne, offenbar, weil es ist ja da passiert, aber Präastronautik sagt, ja, aber nicht eben nur mit Seilen, sondern das ist eben dann die Argumentationskette, da hat man eben Hightech gehabt. Aber jetzt andersherum gefragt, okay, es sind Wildbeuter, das heißt, die machen Jagd, ne? Die machen keinen Ackerbau und keine Viehzucht, die machen Jagd.
Ja.
Und das waren ja nicht viele damals. Vor 12.000 Jahren, wie viel werden das gewesen sein? Ein paar tausend Leute oder was, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Okay. Wobei die bauen dort also die ganze Gegend dort ist voll von solchen Dingen. Also ich weiß nicht, wie viele zig 50 Tonnen und darüber hinaus schwere Steine, die da durch die Gegend geschleppt haben. Mhm. Wie viele von den, und da war natürlich, das haben wahrscheinlich wirklich die Starken gemacht, die Männer, also das waren nicht die Frauen, das waren nicht die Kinder, das waren eigentlich die, die ja gejagt haben. Und wer hat dann gejagt? Und haben die dann Hunger gelitten dafür, dass die da diese Bauwerke errichten, und hat da keiner dagegen aufbegehrt? Ich meine, versteht, wenn ich mir da jetzt reinversetze in ein Wildbeutervolk, warum zum Henker kommen die auf die Idee, sowas zu bauen?
Also wir müssen erstmal uns die Region angucken, ne? Also vor 12.000 Jahren waren wir in diesen Teilen Anatoliens, das war unglaublich fruchtbar. Wir waren am Klimaoptimum zu diesem Zeitpunkt, am Ende der letzten Eiszeit. Diese Region war sehr reich gesegnet, sowohl an Pflanzen als auch an Tieren. Ne? Also die haben jetzt nicht irgendwo eine Einöde gehockt und hatten lieber Hunger gelitten, als jagen zu gehen, sondern denen ging das wahrscheinlich eher ziemlich gut. Davon kann man ausgehen, also rein von dem, was man dort an Ressourcen zur Verfügung hatte, an pflanzlichen und tierischen Ressourcen. Diese Menschen waren wahrscheinlich keine reinen Wildbeuter mehr, sondern dürften sich im Übergang befunden haben, Übergang zum Neolithikum, zum Anbau. Aber sie haben noch viel ihre Nahrung über Jagd, übers Fischen und so weiter und so fort reingeholt. Davon können wir ausgehen, weil ja diese Tiere ein häufiges Motiv auf den Steinen sind von Göbekli Tepe. Ne? Also da finden wir ja nichts, was wir als Raumschiff und Astronaut interpretieren könnten, sondern da finden wir Wildtiere drauf. Da finden wir Schweine drauf und Füchse und Reptilien und so weiter und so fort. Also eigentlich finden wir hauptsächlich Tierdarstellungen, ne? Neben ein paar geometrischen Strukturen. Und dieser ganze Bau hat sich ja, ist ja jetzt, wir reden ja nicht davon, dass sie das in einem Jahrzehnt
gebaut haben. Wobei, es kann ja sein, dass das jemand gebaut hat, die haben das dann gefunden und haben dann irgendwelche Tierdarstellungen draufgemalt. Das muss ja nicht derselbe gewesen sein, der die gebaut hat, oder? Kann man das beweisen, dass das zusammengehört? Die Darstellung und das Bauwerk selbst?
Ich sag mal, das ist natürlich, jetzt versuchen wir uns, oder da versucht man sich natürlich irgendwas zurechtzubiegen. Ne? Also, also wenn ich diese Behauptung aufstellen würde, die kommen beim späteren Erfolg, bräuchte ich dafür ja eher mal einen Beweis. Also es ist naheliegend, dass diese Reliefs auch von den Erbauern stammen. Ja. Wenn dem nicht so ist, dann kann man das oftmals tatsächlich nachweisen. Das wissen wir zum Beispiel von den Schalensteinen auf den Megalithen in Europa, ne? Wo wir heute mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass die Schälchen später auf diesen Steinen angefertigt wurden als die Errichtung der Monumente. Ne? Da wissen wir, dass die eher bronzezeitlich sind, die Schälchen, also Nachnutzung von steinzeitlichen Bauwerken. Mhm. In Göbekli Tepe gibt es offensichtlich keinen Hinweis dafür, dass diese Darstellungen nicht auch von den Erbauern stammen. Zumal die ja auch über verschiedenste Generationen hinweg, diese ganzen Steinkreise dort sind ja über Generationen und Generationen und Generationen angelegt worden und nicht irgendwie das Werk von 2-3 Jahren. Mhm. Und es differenziert sich auch weiter aus. Wir haben dann diese Siedlungen wie Nevali, Kuri und so weiter und so fort. Also wir können auch da ziemlich gut sehen, wie die Kultur gewachsen ist im Grunde genommen, wie richtige größere Siedlungen entstanden sind im Laufe der, wir reden dann aber vom Zeitraum von 2-3.000 Jahren, ne? Unglaublich lange Zeit im Grunde genommen, wo sich das dort entwickelt hat, wo dann Ackerbau, Viehzucht, Bußfasten, wie gesagt, Siedlungen gegründet wurden, wie Motive gleich.
Ja, aber diese Bauten sind ja älter als, oder?
Ja, aber wir haben bei den jüngeren Bauwerken, wie Nevali Kuri. Nevali Kuri wird auf, ich glaube, 8.000-9.000 vor Christus geschätzt. Also ist ein bisschen jünger als Göbekli Tepe, weist aber ähnliche Konstruktionsmerkmale auf, zum Beispiel diese T-Pfeiler. Ne? Diese T-Pfeiler-Konstruktion wurde beibehalten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sich hier eine Kultur weiterentwickelt hat, dass wir es hier mit dem gleichen Volk zu tun hatten, die diese Siedlungen errichteten und immense Zeit davor diese Bauwerke. Ne? Oder 500 Jahre, 1000 Jahre zuvor diese Bauwerke.
Ja. Okay. Es war ihnen möglich. Es war, da sind wir uns einig, ein enormer Aufwand, auch wenn das über Jahrtausende entstanden ist. Es gibt ja sehr viele solche Bauwerke dort. Vielleicht sind auch noch gar nicht alle entdeckt. Es gibt
Sicherheit nicht.
Unglaubliche unterirdische Anlagen. Ich meine, das alles aus dem Fels zu hauen, auch wenn das jetzt teilweise, glaube ich, sehr weicher Fels ist, trotzdem unglaublich. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Stockwerke.
Ja.
Warum? Gibt es denn da Idee dahinter? Ja.
Also, was ist das beeindruckendste sakrale Bauwerk, das dir einfällt in Europa, in Deutschland?
Keine Ahnung. Der Stephansdom ist sicher recht beeindruckend. Ja, also du willst jetzt darauf hinaus, es war kultisch. Es hat quasi den Zusammenhalt gefördert. Weil die Frage ist ja, was war der volkswirtschaftliche Sinn des Ganzen? Es muss ja, irgendwas muss dabei herausschauen, ja? Weil ihnen gehen ja da Ressourcen verloren. Ressourcen infolge von Arbeitskraft und so weiter. Die haben dann einfach weniger. Und dafür müssen sie irgendwas kriegen. Und was du jetzt sagst, ist, ja, die haben dafür, das war ihr kultureller Zusammenhalt, das war so quasi das Symbol. Nur ist jetzt die Frage, also ich glaube nicht, dass im Dom irgendwo 50 Tonnen schwere Steine bewegt wurden. Und
das schmälert nicht das Handwerk, das dort zur Anwendung kam. Das
absolut, anders, ja natürlich. Ne? Aber trotzdem, das war noch viel mehr. Und das war im Mittelalter. Ja? Also das war eine ganz andere Zeit. Die hatten auch schon wahrscheinlich anderes technisches Wissen. Genauso jetzt, wenn man diese...
Der Dom ist ja auch beeindruckender als Göbekli Tepe, wenn man es also architektonisch sich anguckt. Also muss man ja schon sagen, dass das ja schon...
Ja, aber Göbekli Tepe ist 12.000 Jahre alt. Du weißt ja nicht, wie das damals ausgeschaut hat.
Ja.
Also vielleicht hat es damals auch, es hat damals wahrscheinlich, wie es neu war, beeindruckender ausgeschaut.
Beeindruckend ist es.
Wie schaut denn der Dom in 12.000 Jahren aus? Der ist weg.
Wahrscheinlich, ja.
Genau. Ja. Vielleicht ist er neben der Dom gestanden. Ja gut, ist jetzt alles völlig spekulativ. Ja, ja. Aber ich meine, es ist halt, weißt du, also, ich glaube, uns geht es beiden um dasselbe. Wir wollen wissen, was ist da passiert.
Absolut.
Und wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich hänge nicht an der Idee, dass das jetzt, also ich glaube das überhaupt nicht, dass da Außerirdische kommen und die Dinger bauen. Das glaube ich nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Entwicklung auf der Erde wirklich so linear verlaufen ist, wie wir uns das vorstellen. Vor allem die technische Entwicklung. Ich weiß nicht, was dagegen, wie man, also was spricht dagegen, dass es schon mal technologische Kulturen gab, Stichwort Atlantis. Und ich weiß, furchtbar, oh, Atlantis ist ja alles so, ja. Aber was spricht dagegen, dass es wirklich schon mal hochtechnologisch entwickelte Kulturen gab, die dann ganz andere Möglichkeiten hatten, als wir denen vor zigtausenden Jahren zuschreiben und die halt dann wieder verschwunden sind. Unangenehmer Gedanke, weil wenn es denen so ging, könnte es uns auch so gehen, aber ja.
Also dagegen spricht in meinen Augen ganz einfach, sprechen unsere Naturressourcen. Also sprich, seltene Erden, Gold, Eisen, bla bla bla, also alles, was wir über Bergbau
fordern. Du gehst davon aus, dass die dieselbe Technologie wie wir hatten. Vielleicht hatten die eine andere Art von Technologie.
Naja, sie haben, aber sie brauchen ja Ressourcen. Die Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten, war unsere Erde.
Ja.
Ne? Genau, also aus irgendwas müssen sie ja ihre Werkzeuge, ihre Maschinen, wie auch immer, hergestellt haben.
Ja.
Ne? Also, was soll das sonst gewesen sein? Oder, also ich kann mir gerade...
Aber ich meine, wie gesagt, 10, 20.000 Jahre, vielleicht war das vor 60.000 Jahren. Was bleibt denn von New York City nach 60.000 Jahren?
Wahrscheinlich nicht so viel, aber was bleibt von den Ressourcen, die Ressourcen gefördert dann wurden?
Ja, aber woher willst du denn wissen, wie viele Ressourcen damals verfügbar waren?
Ja, ich glaube, da haben Geologen, können das schon einigermaßen gut abschätzen, wie, also du siehst ja schon, in welchem Tempo wir unsere Ressourcen hier gerade wegknallen und die industrielle
Revolution. Es waren aber viel weniger vielleicht damals, vielleicht waren es nicht so viele, ja? Vielleicht waren es nicht 8 Milliarden, ist ja klar, 8 Milliarden, 9 Milliarden bald vielleicht, ja, ist natürlich was anderes, aber das waren vielleicht ein paar 100 Millionen nur.
Ja, überzeugt mich noch nicht so ganz, muss ich sagen.
Hör doch!
Also,
mir auch nicht. Aber ich meine nur, es sind ja nur Fragen, die ich aufwerfe.
Ja. Ja, klar. Völlig legitim. Ne? Also ich sehe nicht, dass das ein Problem löst. Weißt du, was ich meine? Also diese Annahme löst für mich derzeit kein Problem des Altertums. Sie ist eine nette Idee, die uns aber ja eigentlich nichts erklärt.
Würde es ja nicht erklären, warum die jüngeren Pyramiden viel schlampiger und weniger imposant sind als die älteren?
Kein bisschen.
Mhm. Warum nicht?
Also, ganz einfach, weil was wir als Cheops-Pyramide haben, als Höhepunkt, entstand in einer Zeit, in der die Ägypter 150 Jahre am Stück nichts anderes gemacht, also kulturell, als Pyramiden zu bauen. Ja, also die haben in der dritten Dynastie angefangen, ne, König Djoser. Die haben die Stufenpyramide, ne, ursprünglich eine mehrstufige Mastaba, wurde dann, oder beziehungsweise Mastaba wurde dann stufig ausgebaut. Dann kam in der dritten Dynastie hatten wir dann Snofru, genau, den Vater von Cheops, der hat gleich drei Pyramiden gebaut, ne, beziehungsweise noch Satelliten, aber drei große, ne, der hat die Pyramide von Meidum gebaut, die ein ähnliches Grundkonzept hatte wie die Saqqara-Pyramide, also so einen festen, dicken Kern, und dann wurde das Ganze irgendwie zur Pyramide weitergebaut. Heute ist ja nur noch dieser Kern da, habe ich vor ein paar Jahren besucht. Dann hat er die zweite Pyramide, die von Dahschur gebaut, die berühmte Knick-Pyramide. Hier kann man sich noch drüber streiten, ob dieser Knick entstanden ist aufgrund von einer Baukatastrophe oder nicht. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen Streit drum. Aber hier ist dann quasi der klassische Pyramidenwinkel entstanden, indem man die gut baut. Er hat dann also auch noch die rote Pyramide gebaut, die immerhin auch schon um die 100 Meter hoch ist. Alle drei Pyramiden von einem König, alle drei insgesamt viel, viel mehr Bauvolumen als das der großen Pyramide. Ja? Und dann erst, also nachdem die 150 Jahre lang irgendwie Pyramiden gebaut haben, kamen dann Cheops und hat das Meisterwerk errichten lassen. Aber da hatten die Ägypter unfassbar viele Erfahrungen, und zwar am Stück. Dann daher die kleineren Pyramiden, die du meinst, die man heute teilweise nur noch als Schutthaufen vor Ort findet, die sind ja nach der ersten Zwischenzeit entstanden. Die erste Zwischenzeit war ja eine Zeit des Chaoses. Ne? In dieser Zeit ist erstmal ganz viel Know-how verloren gegangen, das Kultur kaputt verloren gegangen und so weiter und so fort. Da versuchte man dann danach nochmal anzusetzen, aber hatte halt dieses ganze Know-how nicht mehr und hatte sicherlich auch nicht mehr die Machtfülle und die Ressourcen, die einem Cheops, einem Chefrin und so weiter noch zur Verfügung standen. Ne? Die waren unfassbar mächtig, die hatten also auch, was personelle Ressourcen und so weiter angeht, ganz andere Mittel als dann nach der ersten Zwischenzeit, als alles erst einmal wieder erwachsen musste und wir später erst mit der Tempelkultur, Totentempelkultur wieder vergleichbar beeindruckende Bauwerke hatten. Ne? Also die sind zwar nicht so riesen wie die Pyramiden, aber nicht minder beeindruckende Bauwerke, ne? Mit hunderte von tollen, schweren Obelisken und so weiter und so fort. Also was im Mittleren Reich da zum Teil noch entstand, war wirklich tief beeindruckend.
Das ist unglaublich. Also was die da an Ressourcen reingesteckt haben, ist wirklich unglaublich. Und ich frage mich eben, was hat sie dazu motiviert? Das ist einer der großen Fragezeichen für mich. Mhm. Jetzt immer, ja, weil das doch, man muss ja eben auch sehen, dass das viel weniger waren als wir jetzt. Auch weniger, glaube ich, als im Mittelalter. Das heißt, das war ein viel größeres Opfer noch. Und dann wirklich 800 Tonnen schwere Steine. Da muss ich auch sagen, was sind die Grenzen des Machbaren? Okay, man hat 50 Tonnen schwere Steine in experimental-archäologischen Dingen bewegt. Finde ich sehr beeindruckend. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht angenommen, dass das geht, bevor ich über diese Dinge einmal gelesen habe. Aber 800 Tonnen? Wirklich?
Also die,
mit Baumstämmen und so? Die Römer haben da ein paar Obelisken nach Rom geschafft.
Aber 600 Tonnen. Also die haben, 600 und die Tonnen. Die haben also von einem Kontinent in den nächsten transportiert. Die Römer haben einen 600 Tonnen schweren Stein genommen und haben ihn von Nordafrika nach Italien transportiert. Das finde ich beeindruckend.
Das ist wirklich beeindruckend. Und das ist wirklich geschichtlich eindeutig.
Das ist nachweisbar. Genau. Aha. Eindeutig nachweisbar. Beschrieben mit in Chroniken hinterlegt. Also der existiert ja auch noch. Also der und noch viele andere Obelisken, die in dieser Zeit aus Ägypten abtransportiert wurden. Also, wenn die Römer das hinbekommen haben, dagegen ist selbst der Pyramidenbau, der ist immer noch unglaublich beeindruckend und der ist vor allem eine logistische Herausforderung, was sagen wir so eine Baustelle angeht. Das ist sicherlich eines der Beeindruckungselemente, dass man so eine Baustelle koordiniert bekommen hat. Aber ich finde, dass von einem Stein dieser Größe von über einen ganzen Kontinent zu transportieren, das beeindruckt mich persönlich noch ein ganzes Ende mehr, muss ich sagen. Das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, also gut, die haben halt auch entsprechende Schiffe gehabt, die man, wenn es transportieren kann, dann. Die Römer haben aber wirklich unglaubliche Ressourcen gehabt auch, ja. Und da, ja.
Naja, die Ägypter auch, also zumindest die im Alten Reich, die waren, das war ein Gottkönig, ne?
Ja. Also, waren die so viele? Also jetzt von der Bevölkerungszahl her, weil das ist, finde ich, immer ein wichtiger Punkt. Wie viele waren das? Wie groß? Welcher Teil des Bruttosozialproduktes ging in diesen Bau? Weil wenn das 50% waren, ist das für mich nicht plausibel.
Nein, du musst dir das Wirtschaftssystem anschauen. Also das Wirtschaften im alten Ägypten war ja grundsätzlich von diesen schmalen Streifen rund um den Nil abhängig und von der Nilschwemme. Das heißt, du hast zweimal im Jahr die Nilschwemme gehabt. Das ist dann also, wenn das Wasser über die Ufer trat und diesen fruchtbaren Schlamm hinterließ, dann konnte man halt richtig gut anbauen und so weiter und so fort. Dann hat man irgendwann geerntet. Dazwischen gab es ganz viele Phasen, in denen man gar nicht so viel zu tun hatte. Ne, da hatte man gar nicht so viel. Da konnte man diese Menschen tatsächlich als für Arbeit heranziehen.
Es war eine unglaubliche Arbeit, eine unglaubliche Sklavenarbeit. Absolut. Und wieso haben die nicht aufbegehrt? Ich meine, selbst wenn das Götter waren, ich meine, wie hat man das geschafft? Mind Control.
Man geht heute nicht mal mehr von Sklaven aus. Die haben wahrscheinlich wirklich Dienst für den Pharao. Oder Pharao war es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Der Begriff ist.
War ein Beamter, oder was?
Das war der König, ne? Also ein Cheops war ein König, der Pharao-Begriff ist ein erst viel später geprägt.
Damals haben Beamte wirklich nur arbeiten müssen, oder wie?
So richtig. Offensichtlich, ne? Also, wie viel Zeit manchmal viele Menschen haben, wenn die Ressourcen stimmen. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch in Kolumbien gesehen, ne? Also bei den Gogi-Indianern, die dann einen Großteil, also die Männer verbringen einen Großteil der Zeit damit, auf Koka rumzukauen. Dann haben sie eine Calabasas, das ist ein Flaschenkürbis.
Das erklärt vieles. Wenn sie auf Koka rumkauen, dann sind sie natürlich extrem motiviert.
Nee, die haben eigentlich gar nicht so viel zu tun. Deswegen haben sie diese Koka und so die Calabasas, also ein Flaschenkürbis mit so einem Q-Tip drin und da drin sind zerstoßene Muscheln, Muschelkalk. Ne, die also rühren mit diesem übergroßen Q-Tip, diesem Stab im Muschelkalk und schieben sich das auch in den Mund. Jetzt nehmen sie das, dadurch wird quasi Koka-Wirkung entfaltet durch das Muschelkalk. Jetzt nehmen sie diesen Stab, der mit ihrem Speichel und dem Resten vom Muschelkalk und schmieren das um die Kalebasse rum. Und so entsteht nach und nach ein dicker Kalkring. Dieser Kalkring kann bis zu 5 Kilo schwer werden. Also es ist, und die machen quasi das von fast jeder freien Minute. Die sitzen den ganzen Tag da und kauen auf Koka rum und schmieren um ihre Kalebasse rum. Das ist also auch ein bisschen so wie heute TikTok gucken. Ne? Also auch wir leben ja in einer ressourcenreichen Zeit. Ne? Also Generation Z arbeitet oftmals nicht mal mehr Vollzeit, also viele arbeiten nur noch 30 Stunden die Woche oder so. Wir haben also den größten Teil des Tages Zeit. Ja, absolut, absolut. Also ich wünschte auch, ich wäre dazu bereit. Ich könnte die Zeit gut gebrauchen. Und aber die verbringen natürlich aber auch viel Zeit, also nicht die, sondern wir, dann bei TikTok irgendwie auf seinem Handy hoch und runter zu scrollen, vor dem Fernseher zu hocken, Netflix zu gucken, die PlayStation anzuschmeißen. Also das ist ja alles Zeit, die wir offensichtlich haben. Ne? Und die man auch im alten Ägypten hatte. Ne? Vielleicht sogar noch mehr aufgrund dieser der Art des Wirtschaftens. Nee,
die mussten ja Steine schleppen. Ne?
Genau, die haben die Zeit also anders genutzt als wir. Die hatten halt auch kein TikTok.
Ne? Aber ich meine, das ist ja, du hast jetzt 600 Tonnen schwere Steine, die Römer transportiert haben. Ja. Aber Baalbek, das vor 4.000 oder 5.000 Jahren, oder weiß nicht wann entstanden ist, dort gibt es Steine, die haben über 1.000 Tonnen.
Ja, die Steine, die sie nicht tragen konnten.
1.900 angeblich, ich weiß nicht, also da gibt es verschiedene Angaben, aber jedenfalls jenseits der 1.200 Tonnen.
Ja, und der Stein steckt ja auch noch drin. Im Stein. Der ist ja auch noch, der Stein des Südens ist ja nach wie vor mit dem Felsen verbunden.
Also da haben sie sich übernommen, sagst du, bei dem ganz schweren.
Ja. Mhm. Ja, also das ist ja das Spannende, auch hier in der Literatur wird dann ja Verschiedenes behauptet. Also habe ich mir damals, bin ich in die Unibibliothek gefahren, also Baalbek wurde ja im 19. Jahrhundert ausgegraben, wenn ich gerade nicht irre, über frühes 20. Jahrhundert, also ist schon eine ganze Weile her, und habe mir aus dem Archiv einfach den Originalgrabungsbericht geben lassen. Und da habe ich einfach nochmal geprüft, ist dieser Stein jetzt mit dem Fels verbunden oder nicht? Und ja, in diesen 100 Jahre oder älteren Grabungsbericht wird ganz klar festgehalten, dieser Stein steckt noch fest, ist noch quasi mit dem Fels verbunden. Der ist also nie komplett herauspräpariert worden und damit auch nie bewegt worden. Wir finden das an verschiedenen Stellen in der Kultur, auch bei einigen Maya-Städten, finden wir sehr große Steine, die einfach unterwegs liegen geblieben sind. Wahrscheinlich, weil in diesem Fall haben die sich übernommen. Dann plötzlich hatten sie vielleicht nicht mehr genug Arbeiter oder. Also irgendwelche Gründe führten dazu, dass man Sachen nie vollendet hat. Ne? Oder man denke an Ägypten, an den Steinbruch von Aswan, ne, wo dieser unvollendete Obelisk drin steckt. Ne? Man hat manche Sachen einfach nie zu Ende geführt. Aus verschiedenen Gründen. Und die haben immer was mit der Machbarkeit zu tun. Ne? Also selbst wenn die Leute nur plötzlich keinen Bock mehr haben und nicht mehr für den König, für den Pharao arbeiten wollen, ist das ja, ist die Machbarkeit nicht mehr gegeben, die Arbeit bleibt liegen.
Ja. Okay, ja, Ägypten, da gibt's ja, also allein über das könnte man jetzt noch 5 Stunden reden.
Sicherlich.
Und es gibt auch, also wir können natürlich auch dieses Ping-Pong-Spiel kann man natürlich auch endlos weiterführen. Immer wieder ein neues Artefakt. Ich meine, da gibt es zum Beispiel Artefakte mit einer unglaublichen Präzision. Ja. Es gibt zum Beispiel Tongefäße, Granitgefäße, die bearbeitet sind, die man vermessen hat, wo man Präzision findet von wenigen Tausendstel Zoll. Dinge, die sogar jetzt eine große Herausforderung wären für CNC-Maschinen und das nicht nur außen, sondern auch die Innenwand. Mhm. Also und so weiter.
Das ist eine spannende Sache, gar keine Frage.
Ja. Thema Datierungen. Also gerade jetzt auch, wenn wir jetzt über Ägypten sprechen, aber egal wo, die Datierung ist immer ein Streitpunkt. Mhm. An dieser Stelle jetzt auch der Hinweis auf Skype. Also wenn jemand irgendeine Frage stellen will, die ich jetzt schon beharrlich überlesen habe, nicht absichtlich, aber wie auch immer, ja, oder einfach mit André sprechen oder auch argumentieren möchte, bitte, Skype-Leitung ist offen. Du erwähnst in deinem noch einmal sehr, sehr umfangreichen und interessanten Buch Paleo SETI, Methodenbausteine für die Suche nach den Spuren Außerirdischer in der Vergangenheit. Mehrere Datierungsmethoden, Radiokarbon, die bekannte, dann die Dendrochronologie. Mhm. Da geht's, also da wird vor allem Holz datiert, wo man sich quasi anschaut, wo passt das rein von den Wachstumsringern, weil die nicht nur einen Baum beeinflussen, sondern alle gleich und dann mit Funden, die man zeitlich einordnen kann, kann man dann Vergleiche anstellen und so kann man dann sagen, woher ein Stück Holz ist. Ja, finde ich extrem, ne? Kurz gesagt, extrem spannend. Aber ich finde, dann gibt es auch noch eine interessante Datierungsmethode, die nennt sich Terrestrial Cosmogenic Nucleides. Die kommt halt vor allem aus der Geologie. Das heißt, da datiert man, und zwar mit einer sehr, sehr hohen Präzision, wann ein Stein quasi den kosmischen Strahlen ausgesetzt wurde. Also das heißt, ja, wann er quasi an die Oberfläche trat oder natürlich auch, wann er aus dem Fels herausgehauen wurde. Ist das für dich keine interessante Datierungsmethode?
Sicherlich.
Okay.
Aber ich habe mich da nie tiefer eingearbeitet in dieses Verfahren, muss ich gestehen. Und da halte ich mich natürlich ein bisschen zurück mit Dingen, mit denen ich mich nicht so nah befasst habe, wie es notwendig wäre, um ja sich als Fachkundiger zu sehen.
Ja. Und jetzt komme ich zu Heinrich Kusch, der ist in deinem Buch sehr, sehr kurz nur erwähnt. Aber bin ich
kritisch
mit betrachtet. Ein paar Aussagen sehr, sehr kritisch. Eigentlich vernichtend, muss ich sagen. Und zum Beispiel die beiden haben Forschung, die also aus verschiedensten Quellen finanziert wurde, Steine, die im Kontext von Erdstellen gefunden wurden, so Abdecksteine, haben sie mit dieser Methode auf jeden Fall jenseits der 10.000 Jahre datiert. Ich stelle mir dann immer so ein bisschen die Frage, warum diskutiert man dann noch immer, dass alle diese Erdställe im Mittelalter entstanden sind? Warum wird das ignoriert? Aber okay.
Wird es dann ignoriert? Also meine Frage ist, in welchem Paper hat er das dann veröffentlicht? Also in welchem wissenschaftlichen Fachjournal hat er dann diese Ergebnisse veröffentlicht? Ja, denn das wäre der Raum, um mit der wissenschaftlichen Community in Kontakt zu kommen. Ne? Also es gibt ein Fachjournal, das peer-reviewed wird. Da reicht er einen Aufsatz ein, anonym, ne, also er ist anonym, und zwei oder drei weitere Gutachter, Gutachterinnen, die auch anonym sind und von Fach, schauen sich das an, was der gemacht hat. Ne, und in diesem Fachjournal oder in seinem Fachaufsatz würde er aufzeigen, mit welcher Methode er ganz genau rangegangen ist, würde die Rohdaten zur Verfügung stellen, damit unabhängig von ihm geprüft werden kann, ob seine Messungen valide waren und so weiter und so fort. Das könnte er machen. Er könnte ja also, und er ist ja immerhin ausgebildeter Wissenschaftler, er könnte also ja seine Journal, seine Datierungen
ja,
an ein Fachjournal.
Ist soweit die weiße Arbeit, aber ich meine, die Ergebnisse sind ja trotzdem da.
Das weiß man ja nicht. Das wissen wir nicht. Das behauptet er. Das wissen wir nicht.
Na, aber ich glaube, er hat diese Laborergebnisse schon publiziert.
Ja, wir wissen, also das alleine ist es doch nicht. Also ja, wir müssen doch wissen,
was will man noch wissen? Man hat einen Stein, der dort in dieser archäologischen Fundstelle gefunden ist, datiert und der war, ich glaube, 20.000 Jahre alt.
Nein,
warum braucht man jetzt noch...
Weil man wissen muss, wo kommt die Probe her? Wie hat er das Ganze konserviert? Wie ist das Ganze angegangen? Also sprich, wenn ich Text, also eine solche Behauptung aufstelle, muss ich wirklich nachweisen können, dass meine Ergebnisse, dass wenn eine zweite Person jetzt kommen würde, würde den gleichen Stein untersuchen, müsste sie jetzt zum gleichen Ergebnis kommen.
Ja.
Um das machen zu können, müsst ihr wissen, wie genau hast du das dann getan? Oder zeigt sich vielleicht, dass dann Fehler passiert ist bei der Entnahme der Probe oder, ne, also wie auch immer. Das muss ja nachweisbar sein. So funktioniert Wissenschaft. Und nur da irgendwas behaupten, das bringt es nun mal nicht.
Ja, irgendwas behaupten oder nicht. Er hat weiß nicht, auf wie viele verschiedene Arten man das machen kann. Er hat halt Proben aus diesen Steinen genommen. Aber ich gebe zu, ich weiß jetzt nicht genau die Details. Kann sein. Also vielleicht hat er dann methodischen Fehler gemacht oder das Labor und so weiter. Gebe ich dir recht, wäre super, wenn das breiter diskutiert würde. Und
ja,
ich weiß jetzt nicht, ob, ehrlich gesagt, ich kenne nur seine Bücher, ich kenne nicht seine wissenschaftlichen Publikationen. Ich glaube, dass da was in Vorbereitung ist und so. Aber okay,
wäre ja super.
Ich verstehe natürlich auch die Kritik. Dann schreibst du auf Seite 459, ein Herr Weichenberger widerlegt Kusch. Und ich habe mir das dann angeschaut. Es geht da um diese Kanonenkugel, diese ominöse, sage ich durchaus. Ich vermisse die Widerlegung von Herrn Weichenberger. Also die kommen halt erstens einmal zum Schluss, dass das eine Postgranate sei. Mhm. Ich muss da sagen, ich habe versucht, jetzt mehrfach irgendein Beispiel für eine Postgranate zu finden, diesen Begriff gibt's nicht im Netz. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Aber heißt natürlich nichts. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Was ist eine Postgranate? Wer hat die verwendet?
Das noch nie gehört. Ich habe das tatsächlich schon mal rausgesucht. Aber jetzt sicherlich nicht greifbar.
Nein. Also ich finde, ich habe dazu nichts gefunden. Kusch sagt dann nicht, dass es eine Kanonenkugel ist. Das führt er in Anführungszeichen. Er sagt, es ist ein Hohlbodengeschoss. Die findet man massenweise. Da habe ich mir die angeschaut aus dem Ersten Weltkrieg. Die, die ein Buch hat, schaut definitiv nicht so aus. Also die schaut ganz komisch aus, finde ich. Aber okay, sagt auch noch gar nichts. Aber dann hätte ihn Weichenberger widerlegt, weil dieser Zettel aus dem 20... Dann, dort drinnen fand man ja einen Zettel, vielleicht kurz einen Schritt zurück. In einem Dachboden haben wir heute noch das Ganze, also du beziehst jetzt nur auf das allererste Buch Tore zur Unterwelt aus dem Jahr 2009, du jetzt auf die zweite Ausgabe aus 2011. Und irgendwo im Dachboden hat der Bauer bei Umbauarbeiten ein Hohlbodengeschoss mit seltsamen Zeichen, und es schaut total seltsam aus, das Ding, gefunden. Das ist da auf Seite, ich hab's da vor mir liegen, Seite 59. Keine seltsamen Zeichen, also schon wahrscheinlich römische Zahlen stehen da oben. Gibt auch keinen Sinn, 4 Striche, 2 Xen. Keine Ahnung, was das sind, 2 Xen, interessant. Was das genau sein soll, ein Hohlbodengeschoss, das völlig anders aussieht als die Beispiele, die ich über den Ersten Weltkrieg gefunden habe. Da drinnen war ein Zettel. Vielleicht glaubt man deshalb, das ist eine Postgranate. Okay. Und dieser Zettel zeigt ein Gangsystem, das man offenbar dann irgendwann in Deckung bringen konnte. Ich weiß es nicht, aber das widerlegt der Herr ja auch nicht, soweit ich das gesehen habe oder ich habe es überlesen, mit dem unterirdischen Gangsystem unter Vorau. Und da sagt man, das ist aber jetzt, Kusch meint, das ist irgendwann nach dem 17. Jahrhundert wahrscheinlich entstanden. Der Herr Weichenberger, glaube ich, und andere, da gibt es auch noch eine Dame, Frau Magister Ute Streit, glaube ich, heißt sie, die sagt ihm, dass es eine Postgranate gewesen sein soll, was immer das ist, finde das interessant, noch nie gehört und man findet da nichts dazu. Und dieser Zettel sei aus dem 20. Jahrhundert, ja, ist ja keine Widerlegung, ist jetzt nur, okay,
eine Präzisierung.
Präzisierung, wobei Kusch selbst sagt, da gibt es Ergänzungen, neuzeitliche. Also ist wirklich alles aus dem 20. Jahrhundert oder nicht? Okay, keine Ahnung. Weiß auch nicht genau, wie man das dann festgestellt hat. Wo ist jetzt aber die Widerlegung? Widerlegung von was?
Naja, das ist also dieser Plan. Ich muss mich ja natürlich zurück entsinnen. Ne? Ist ja alles ein bisschen her.
Wir haben auch einen Skype-Anruf. Antworte vielleicht mal, dann hole ich den Herrn rein.
Ja, oder hol ihn rein, dann habe ich noch Zeit, kurz zu überlegen.
Okay. Lieber Anrufer, hallo.
Hallo.
Ja, moin.
Kannst du mich hören?
Ja, wir hören dich.
Ja.
Ja, ich habe jetzt da aufmerksam zugehört. Ich wollte jetzt zuerst etwas anderes sagen, aber weil der Herr Heinrich Kusch jetzt erwähnt worden ist, muss ich jetzt mich so auch quasi äußern.
Wir fangen erst an, ja? Okay.
Ja, was die Untersuchungsmethoden und die Altersdatierung von Herrn Kusch angeht, es ist so, ich habe alle seine Bücher zu Hause, ich habe sie auch gelesen, also irrsinnige Informationsdichte. Und jetzt muss ich einmal vorausschicken, dass der Herr Kusch sich sehr bewusst war, dass er angegriffen werden wird aufgrund der Ergebnisse.
Ja, das ist ja noch gar nichts in dem ersten Buch. Ich meine, muss man das dritte Buch lesen, ja? Also,
genau.
Ja.
Und es war, also ich bin ja Mitglied beim Verein für Erdstrahlforschung und unter dem Vorsitz von Herrn Otto Sirocki, der auch die Mittelalterhypothese weiterverfolgt. Der Herr Kusch hat ja die Datierungen jetzt auch sehr genau dokumentiert. Er hat ja die Probeentnahme zum Beispiel an diesen Steinportalen, also diese Deckplatten, die am Anfang des Trockenmauerganges herausstehen und wo man ganz sicher weiß, okay, das ist menschlich bearbeitet, also keine natürliche Oberfläche. Und genau.
Das wäre so ein methodischer Fehler, den man machen kann, ganz klar, ja.
Genau, der hat bewusst jetzt einmal, das hat er auch bei den Menhiren so gemacht, der hat sich angeschaut, die Menhire zum Beispiel haben auch Naturflächen und bearbeitete Fläche und meistens haben sie so eine Schräge und die ist bewusst gearbeitet. Und da hat er mal die Probe entnommen, hat es auch filmen lassen mit Kamera, damit man, also den Einwand gibt es, dass da ein methodischer Fehler bei der Probeentnahme ist, wobei ich sagen muss, der Herr Kusch hat schon mehrere archäologische Ausgrabungen geleitet. Er war auch bei vielen archäologischen Ausgrabungen dabei. Er hat viele Seriendatierungen durchgeführt.
Die forschen seit 40 Jahren, also in Höhlen und so weiter.
Sehr fachlich versiert ist als Wissenschaftler, dass er da jetzt keinen handwerklichen Fehler macht. Weiters hat er
Fehler können immer passieren. Schön, dass Sie es auch so drüber, aber die können immer passieren und man muss das halt genau darlegen, damit man es dann diskutieren kann. Das ist vielleicht tatsächlich eine berechtigte Kritik, dass das vielleicht noch nicht in der vollen Form passiert ist.
Sagen wir so, es gibt keine Methode, die wir haben, die unfehlbar jetzt im eigentlichen Sinn ist. Wir arbeiten ja in der Wissenschaft ja auch nach dem heutigen Erkenntnisstand. Also wenn ich jetzt eine Altersdatierung anwende, dann kenne ich gewisse physikalische Prozesse im Gestein, was mir sehr guten Hinweis gibt, wann, was, wie sich verändert im Mutterboden, ja? Welche radioaktiven Prozesse gibt es und da gibt es verschiedenste Datierungen. Man kann auch diese Dendrochondrologie anwenden. Bei Lavagestein kann man das gespeicherte Magnetfeld auch noch rekonstruieren und so weiter.
Aber kommen wir jetzt mal zur Frage, weil wir kennen uns ja schon immer sehr, sehr interessante Ausführungen, aber wir haben jetzt heute nicht so viel Zeit. bitte stell dir mal die Frage, genau. Und dann, dass auch der André wieder antworten kann.
Genau. Ja, ich möchte es jetzt einmal seine Gedanken und seine Meinung hören, weil es ja sehr viele Artefakte gibt auf der ganzen Welt, die ja eigentlich nie zu einer Kultur zugeordnet werden können. Also, wie, ich sage jetzt einmal Cartwrights, alte Steinbrüche.
Na, bleiben wir jetzt aber bei Kusch. Cartwrights kommen in der nächsten Sendung dann. Bleiben wir jetzt bitte bei Kusch. Also, okay. Ich nehme jetzt von dir mit, du hast gesagt, dass er da erstens einmal Ergebnisse schon irgendwie veröffentlicht hat, wie er diese Messungen gemacht hat und so weiter, aber jetzt noch nicht in einem peer-reviewten Paper, das muss man auch sagen, ja. Und dass er halt auch durchaus die Erfahrung eigentlich hat, ja, die man sich erwarten kann, dass er das sauber macht. Okay, André.
Ja. Überzeugt mich nicht. Also sprich, Fehler macht jeder und auch Menschen verrennen sich, auch wenn sie vielleicht fachlich in einer anderen Hinsicht sehr gut sind. Also mein schönes Beispiel dafür ist immer Fred Hoyle, ein ausgezeichneter Astronom, unglaublich wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse hat er uns geliefert, unter anderem die Nukleosynthese entdeckt und gleichzeitig war das ein ziemlicher Wirrkopf, der einigen sehr komischen Thesen anhing und deshalb nicht akzeptieren konnte, dass es einen Archaeopteryx zum Beispiel gibt und glaubte, das müssen alles gefälschte Fossilien sein, weil Evolution so nicht funktionieren kann. Also sprich, der war gleichzeitig ein unglaublich versierter Wissenschaftler und hat trotzdem gewisse Weltanschauungen gehabt, die schräg waren und wo er unbelehrbar war und da auch manchmal ziemlichen Quatsch von sich gegeben hat. Das heißt, das Autoritätsargument alleine ist für mich nicht ausreichend. Also wenn ein Kusch dahergeht und sagt, es gibt kilometerlange Gänge, die Erdstelle sind teilweise kilometerlang und das weiß ich daher, weil ich meiner Wünschelroute drüber gelaufen bin, das ist kein Beweis für nichts.
Einspruch, er sagt nicht, dass er, das ist der nächste Punkt, den ich mir notiert habe. Ja. Du sagst vornehmlich radiästhetische Messungen, aber wenn man dann nachliest, die Kuschs und vor allem in diesen Seiten, die du korrekt angibst, die haben sehr viele dieser Eingänge gefunden. Die sind aber teilweise durch geologische Prozesse, teilweise auch durch bewusstes Zuschütten verschüttet worden. Die haben sich, das waren nicht nur radiästhetische Messungen.
Will ich jetzt auch noch dazu sagen, also diese Gänge, die er gefunden hat, hat er mit massivem Einsatz von Bodenradaren.
Sicher, also im Vorraum hat er bis zu man vermutet bis zu 4 Stockwerke tief gehen diese Gänge, ja.
Ja, bis zu 50, 60 Meter geht das Bodenradar. Er hat Tiefenbohrungen, das hat, glaube ich, so kurze Live-Schaltung in OF Steiermark hat es gegeben, wie er gerade reinbohren hat lassen mit einer Baufirma von oben in den verlegten Gang. Und er hat mit technischen Mitteln auch gearbeitet. Natürlich, ich werde jetzt nicht behaupten, dass nicht vielleicht ein Denkfehler in allen seinen Tun vielleicht unterliegt. Ja,
ja, ja, das ist eh klar. Aber ich meine nur.
Aber grundsätzlich ist es schon schlüssig und es wird ihm auch sehr viel unterstellt, was er gar nicht so gesagt hat.
Ja, zum Beispiel das jetzt eben, André, also es sind nicht radiästhetische Messungen ausschließlich.
Das hat er nicht gemacht. Er hat keinen einzigen Gang, der kilometerweit ist, begehen können. Also vor allem kein Erdstall. Also unser Anrufer ist ja im Verein offensichtlich für Erdstelle. Ich habe auch schon einige Erdstelle.
Aber auch nirgends, also in der Stelle, die du referenzierst, dass ich unterbreche, aber in dieser Stelle, wo du referenziert hast, behauptet er nie, dass die Kilometer lang sind. Was er sagt ist, sie gehen da ja von Sagen aus. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Und sie finden die Dinge dann. Und er sagt selbst, manche werden dargestellt als sehr lang, ja, die stellen sich dann nur als kürzer heraus. Manche werden nur als kurz beschrieben und sind dann aber länger, ja. Also, die Angaben stimmen halt nicht ganz und dann sind sie eben oft verschüttet, ja. Also, aber du sagst, die haben jetzt,
ich wollte noch sagen,
die sind nicht lang genug, Anrufer, aber du sagst jetzt, André, die sind nicht lang genug, die Gänge, die sie gefunden haben. Aber dennoch stimmt es nicht, dass sie nur mit radiästhetischen Mitteln nachgewiesen haben.
Ich habe auch nicht nur geschrieben.
Vornehmlich, okay, aber du erwähnst jetzt nicht, aber gut, ja.
Diese kilometerlangen Gänge, er hat auch gesagt, dass er wer diese frühneuzeitlichen und mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Dokumente gesichtet hat, hat er von Haberschratteln gesprochen. Der Haber ist der Hafer und es werden in erster Linie energetische Linien. Also die sind als, wie soll ich das jetzt interpretieren? Er sagt, dass das nicht physikalische Gänge im eigentlichen Sinn sind, sondern dass als energetische Linien, die dass zwei Erdställe dadurch miteinander verbunden sind, dass sie dass beiden Erdstellen, also Empfänger und Senderstation, eine energetische Linie zugesprochen wurde, aus kultischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. Er hat sicher ein paar steile Thesen diesbezüglich geäußert.
Da ja, ich meine, Spoiler Alert, Entschuldigung für André. Kusch sagt mittlerweile, dass es sich dabei um ein Transportsystem gehandelt hat.
Okay, das wusste ich noch nicht. Das ist neu. Okay.
Also, wie gesagt, das geht dann noch viel, viel weiter, ja. Aber du stößt dich ja schon an Dingen, die viel geringer sind oder die noch Vorstufen davon sind, wo er noch gar nicht so weit war. Wobei er bezieht sich da halt, das ist natürlich hypothetisch, ja, das sagt er auch selbst. Und er bezieht sich da aber auf Aufzeichnungen im Adelsarchiv und auf Aussagen von Klerikern, die ihm gegenüber gemacht worden sind und auf Versuche, die ein Dr. Neugebauer gemacht haben soll, Selbstversuche und so weiter. Ich will jetzt aber da gar nicht viel weiter reingehen. Ich möchte nur kurz noch die Dinge durchgehen, was jetzt bei Kusch ist. Und nochmal, also wie ich schon öfter gesagt habe, jeder muss kritisiert werden, davon lebt auch Wissenschaft. Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde es gut. Ich finde es nur teilweise ein bisschen oberflächlich, die Kritik. Ich möchte nur, lieber Anrufer, hast du jetzt noch eine Frage? Weil sonst würde ich da gerne noch ein paar Dinge besprechen. Also hast du noch was ganz Konkretes, was du einbringen möchtest? Ansonsten?
Vielleicht eine Frage hätte ich noch, hat jetzt nichts mit Erdstellen zu tun, aber was ist von diesen prähistorischen Städten auf der ganzen Welt zu halten, die jetzt wie megalithische Steinbrüche, riesige Steinbrüche in China oder Japan, die sehr seltsam glatt herausgeschnitten worden sind, teilweise wirken sie geschmolzen und es wird dann oft zitiert auch, dass weltweit einheitliche Schraffuren an den Wänden sind, die in der Schweiz ist es sogar sichtbar, dass diese nachträglich angebracht wurden und die sind historisch durch Dokumente nicht belegbar. Auch nicht durch die Römer.
Okay, das sind jetzt ziemlich viele Themen, darauf werden wir nicht alles eingehen können. Ich habe jetzt notiert, die megalithischen Städten rund um den Erdball. Ja? Also da habe ich auch später eine Frage, da werden wir dann auch wahrscheinlich noch dazukommen. Ich sage mal vielen Dank, lieber Anrufer.
Gerne, ja.
Wir werden dann darauf eingehen. Ja, danke.
Kontroverses Gespräch.
Ja, nein, nicht kontrovers, aber es ist halt, es ist eine schwierige Frage und die ist nicht einfach zu klären. Das ist so, das passt schon. Ich hoffe, es passt auch für André. Okay, gut, danke sehr.
Schönen Abend.
Ja, tschüss. Danke, tschüss.
Tschüss, baba.
Was du dann auch noch eingehst, ist die Silex, glaube ich, heißt das? Silex-Klinge. Genau. Habe ich mir angeschaut. Da wird gesagt, okay, das ist der Feuerstein eines Steinschlossgewehrs. Möglich. Also in dem Fall sage ich, keine Ahnung, ich kenne das alles nicht wirklich. Das Einzige, was mir da aufgefallen ist, ist, von dem, wie es geschliffen ist, wird es ja wahrscheinlich auf beides passen. Also ich kann mir da vorstellen, dass es eine Klinge ist, aber auch diese Feuersteine, die Beispiele, die ich gefunden habe, waren so ähnlich geformt jetzt im Querschnitt quasi, nur waren die viel schmäler, viel kleiner. Das Beispiel, das er da im Buch abzeigt, ist viel breiter. Hat man das dann zugeschnitten oder wie? Weil oder gab es da Gewehre? Also das, was mir da auffällt, ist, dass dieses Stück, das Kusch im Buch hat, für einen Feuerstein mir ein bisschen zu groß vorkommt. Aber das...
Ja, es gibt bei Weichenberger, der hat schöne Vergleichsfotos gemacht aus Sammlungen, also zwischen den Abbildungen bei Kusch und aus Sammlungen von eben solchen Geschossen, Schusssplittern, die da schon sehr nahelegen, dass wir es hier eben genau mit derartigen Splittern zu tun haben. Ne? Also der springende Punkt ist, Kusch baut auf einigen sehr vagen Geschichten, also zum einen auf Sachen, die er noch nicht transparent belegt hat, nehmen wir die Datierung. Ja, ob das noch kommt oder nicht, das wird sich zeigen, aber es ist bislang noch nicht transparent belegt, das Gleiche. Und weiteren Punkten, die mehrdeutig sind, baut er ein ziemlich komplexes Hypothesengebilde auf, das er aber nicht entsprechend belegen kann. Und das finde ich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Ne? Also man darf selbstverständlich auf Ungereimtheit hinweisen, man darf Fragen stellen, man darf auf Anomalien hinweisen. Dann aber dieses komplexe Hypothesengebilde, das er da aufbaut und das dann aufgegriffen wird, das ist ja eigentlich das, worum es mir geht. Mir geht es ja gar nicht um Kusch in diesem Buch, weil er ja überhaupt in seinem ersten Buch überhaupt keine präastronautischen Geschichten erzählt, sondern
die auf, kommen dann noch, ja?
Da bin ich mir sicher, aber da war es noch nicht so.
Also Dinge, Zeitpunkt, die dort Überlappung haben mit solchen Dingen, ja.
Ja. Ne, aber sie wurden halt aufgegriffen von Däniken und so ein bisschen ausgeweitet, ne? Und Däniken hat sich halt.
Ja, das kenne ich nicht. Und Däniken, ja, puh, eigenes Kapitel. Ne? Also.
Und da hat sich halt nicht, ich muss gerade gucken, welchen Kapitel habe ich darüber gesprochen. Weiß ich gerade gar nicht. Also, sprich, ich lese kein Fachwerk oder keinen Fachaufsatz zum Thema Erdstelle in seinem Buch, aber Kusch als einzige Referenz und der wird dann als auch alleinige Referenz angeführt. So. Und das ist einfach unsauberes Arbeiten. Ne? Also,
das kann man jetzt aber nicht Kusch anlasten, aber okay. Ich möchte nur kurz, weil, schau, der Punkt ist, die anderen Sachen, die kenne ich alle nicht. Ja? Mhm. Und da habe ich einfach das Gefühl, das hast du schon gut angeschaut und ich vertraue da irgendwo drauf oder ich vertraue da irgendwie deiner Arbeit. Ja? Kuschs Arbeit kenne ich sehr gut. Mhm. Und am meisten gestört hat mich folgende Aussage. Ja. Du sagst, bei Kusch werden verschiedene Typen unterirdische Anlagen, wie etwa neuzeitige Wassertunnel, zu Erdstellen und sorgen für reichlich konfuses Durcheinander. Du hast sehr viele Referenzen in deinem Buch, über 1500, glaube ich. Zu dieser Aussage keine. Und wenn jetzt jemand, der 40 Jahre lang Erdstelle erforscht und der das seine Behauptung, die er durch Datierungen belegt, die aber noch nicht publiziert sind, gebe ich da recht, ist oder meines Wissens auch noch nicht publiziert sind, ist, dass diese Erdstelle aus dem Neolithikum teilweise stammen. Die echten. Er unterscheidet da zwischen klar zwischen unterirdischen Anlagen und Erdstellen. Und jetzt möchte ich sagen, unterstellst du ihm, jemanden, der jetzt wirklich mehrere Jahrzehnte da forscht, dass er plötzlich eine neuzeitliche, also wie schreibst du da, verschiedene Typen, einen neuzeitlichen Wassertunnel nicht von einem neolithischen Erdstein unterscheiden kann?
Oder also, er tut's nicht. Also ich.
Also das ist, da unterstellst du ihm absoluten Dilettantismus.
Nein, ich glaube nicht, dass es.
Und okay, die wichtigste Frage ist, auf was beziehst du dich da? Wo steht das?
Genau, das, ich weiß nicht, warum da die Fußnote nicht da ist, das stimmt. Die entnehme ich natürlich auch der Rezension von Weichenberger. Die müsste ich nochmal raussuchen. Die kann ich dir gegebenenfalls nochmal nachreichen, wenn du das
kennst. Ich meine, es gibt da so einen Fall. Ich habe mit ihm einmal drüber geredet, aber wie gesagt, ich wollte jetzt wissen, wo hast du das?
Er hat ja in seinem Buch, zeigt er ja verschiedene Typen. Also
und nicht, es gibt da einen Tunnel, wo er selbst sagt, ja, da ist neuzeitlich was erweitert worden und so weiter. Das unterscheidet er aber völlig klar. Und ich glaube mich zu erinnern, dass er mich sogar mal auf das angesprochen hat, dass da behauptet wird, dass das was Neuzeitliches wäre. Aber er sagt, wenn ich mich jetzt recht erinnere, da gibt es einen Fall, wo was angebaut wurde. Eine alte Anlage, die ist dann halt irgendwie weitergebaut worden. Also das gibt es natürlich oft, dass Sachen auch erweitert werden. Ja? Aber es ist völlig anders. Aber das unterscheidet er ganz klar. Da würde ich.
Ich suche dir das nochmal raus.
Und da dann zu sagen, dass er behauptet, dass der neuzeitliche Teil jetzt quasi ein Erdstall wäre. Nur dazu, wo seine Definition von Erdstall sehr eng ist. Da müssen Schlüpfe sein und so weiter.
Das ist ja die allgemeine Definition. Ne?
Also das ist, muss ich sagen, das ist schlampig.
Ja. Das ich such's dir nochmal raus. Okay. Ich such's dir nochmal raus, okay?
Ja.
Das reiche ich dir nach, sehr gerne.
Bitte gern und ja. Ich werde es dann auch gerne den Heinrich damit konfrontieren und dann eben seine Aussage dazu. Klar. Weil das finde ich, sollte man auch nicht so stehen lassen. Ja? Also und auf jeden Fall bitte in der nächsten Auflage von dem Buch die Fußnote dazu, weil ja. Ich hab mich eben dumpf erinnern können, da gab's mal sowas, wo ihm sowas vorgeworfen wurde, und da hat man das dann, wir haben da mal geredet, aber ich hab sogar, ja, ich wusste einfach nicht mehr, wo das war, hab das jetzt auch nicht als Aufgabe gesehen, eine Aussage von dir, die ohnehin eigentlich nicht wirklich, glaub, da dann belegen zu müssen, das musst du eigentlich dann du belegen. Aber gut, machen wir das und dann ja. Schauen wir uns das an. Wie gesagt, ich glaube, da,
ja, kein wenn, Ding. Ich mache mir gleich eine Notiz. Mhm. Parallel, ne? Das.
Ja, also, aber gut. Also Heinrich Kusch natürlich sehr kontrovers. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Erdstelle völlig unerklärt. Niemand weiß, wozu die gebaut wurden. Und niemand weiß ja wirklich, wann. Ne? Es gibt dann, also das finde ich einmal recht lustig, dann gibt es Carbondatierung, da findet man irgendwas. Das liegt halt im Erdstahl herum. Mhm. Aber wie kommt man auf die Idee, dass der Erdstahl zu der Zeit erbaut wurde?
Ja, man hat einfach alle Funde, die man, also die meisten Funde, die man gemacht hat, auch so etwas wie zum Beispiel Brandspuren in den Decken etc., sind halt das Einzige, was man hat. Ne? Und du hast natürlich auch immer einen urbanen Zusammenhang. Das heißt, die meisten Erdställe findet man ja, oder viele, viele Erdställe findet man ja quasi in alten Gehöften, unter alten Gehöften, in beim Bau eines Weinkellers und so weiter und so fort. Ne? Also die sind ja in den vielen, vielen Fällen tatsächlich in ein urbanes, jetzt falsch, in ein Siedlungssetting eingebunden und seltener, wenn auch nicht ausschließlich, also seltener zu finden, wirklich in Feld und Flur. Gibt's auch, ganz klar, habe ich jetzt erst vor 2 Wochen besucht, die Fleluka in der Nähe von Österreich, wo sind wir hier? Die Fleluka, also die Fluchtluke in der Nähe von André, ich hab's gleich. Wortfindungsschwierigkeiten ist manchmal so.
Ja, wir reden jetzt ja fast schon 2,5 Stunden. Also
ja, ja. Wo waren wir sie denn? Oben in der Nähe von Linz, genau, ne? Also das ist die Fleluka, die liegt zum Beispiel im Wald, ne? Also in so einem, in der Nähe von einem Gehöft, fußläufig, aber halt im Wald gelegen. Das ist, ne, und dann hast du aber halt auch diese ganzen vielen Erdställe, die ich auch schon zum Teil besucht habe, die einfach wirklich unter Bauernhäusern leben, liegen, quasi durchkreuzt werden von Weinkellern, unter Kirchenanlagen liegen, ne, wo also durchaus es plausibel ist anzunehmen, dass die auch in einem solchen Siedlungssetting entstanden sind.
Ne? Ja, also
das, ich sag mal so,
die Logik ist also, man findet halt jetzt keine älteren Carbon-Spuren und
genau.
Daher muss irgendwo, ist das zumindest ein Mindestalter, das sie haben.
Genau.
Aber man nimmt eben an, das Erbauungsalter ist nicht so weit von dem entfernt. Das ist genau, quasi die Ratio dahinter.
Genau, auch die Werkzeugspuren deuten ja darauf hin, oftmals, also wir haben ja diese Grabspuren zum Teil.
Außer ältere Spuren sind halt jetzt einfach inzwischen nicht mehr da. Ne? Verwischt genau, oder was auch immer, das weiß man natürlich nicht. Aber
und da hast du recht, da muss man vorsichtig sein. Das wissen wir von dem Erdstein Radburg-Lücken. Der ist bei Perg auch in Österreich. Das ist ein sehr atypischer Erdstein, weil er sehr groß ist. Und da habe ich, als ich damals den, das ist schon 10, 11 Jahre her, als ich den besucht habe, mit einem Personen aus dem Dorf gesprochen, der schon seit Kindheitstagen dann rumbuschelt. Und das ist halt weicher Sandstein. Der sagt, du, wir haben selbst ein paar von den Räumen, haben wir selbst dazu gegraben. Ne? Also es gab die Anlage schon, aber wir haben da selbst das ein bisschen erweitert, weil das als so weiches Gestein ist. Das konnte man so, ne, als Kinder, Jugendliche oder selbst ein bisschen rumgekratzt. Ne? Also sprich, solche prominenten Beispiele, die schon lange für alle offen waren, die mögen auch noch Veränderungen erfahren haben. Ne? Andererseits gibt es natürlich auch genug Erdstelle, die jetzt erst wiederentdeckt werden, ne? nach langer, langer Zeit, zum Beispiel beim Anlegen eines Weinkellers oder sowas überhaupt erst auftauchen.
Ja, Unmengen. Und ich meine, die Sache ist halt aber auch die, du sagst, warum sollten immer, weil diese Erdstelle immer sehr oft unter Gehöften sind, ne? Und, und dann sagst du, warum sollten immer zufällig unterm Gehöft der Erdstall sein? Ja, aber ne, Moment, vielleicht hat man den Erdstall schon gekannt und wusste, dass da einer ist und deshalb dort dieses Gebäude errichtet. Also, ich meine, das ist wieder so das Umgedrehte eigentlich.
Ja, ja.
Naja.
Warum hätte man das tun sollen?
Ja, wir wissen nicht, wozu die Erdstelle da waren. Daher, gute Frage.
Aber,
ja?
Aber das haben dann ja die Leute auch nicht gewusst, die das Haus drüber gebaut haben.
Das weißt du ja nicht, was die gewusst haben.
Ne, also wir reden ja von einer in der Regel einfachen bäuerlichen Gesellschaft. Ne,
Annahme, die, ja.
Also, ja, woher sollen
dass die jetzt völlig haben? Ungebildet waren.
Nicht völlig ungebildet, aber es gibt ja halt keine schriftlichen Aufzeichen dazu. Ne? Wir haben also
genau, das ist ja das Nächste. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichen. Ne? Also, ich glaube, was wir uns wirklich jetzt wieder einigen können, ja, ist, wir haben eigentlich keinen blassen Schimmer, wozu diese Anlagen dienen. Und wir haben auch keinerlei Aufzeichnungen über deren Entstehung. Und ich meine, Kusch führt dann auch auf, gut, die Bearbeitungsspuren, also da gibt's viele, viele wirklich interessante Indizien, die er da findet, die also hinterfragenswert sind, die natürlich in dem Sinne noch nicht publiziert sind. Sage, also an dieser Kritikpunkt, da hast du völlig recht. Jemand schreibt dann auch, André, man muss halt alles hinterfragen, auch Dr. Kusch, dafür sind heutzutage zu viele Täuscher unterwegs und wer wirklich wissenschaftlich arbeitet, hat auch kein Problem damit, hinterfragt zu werden. Richtig. Stimme ich voll zu und auch Kusch hat da kein Problem damit. So, das weiß ich, weil ich rede mit ihm ja auch drüber. Und nicht ständig, aber manchmal. Und ja, also die Bearbeitungsspuren zum Beispiel und dann eben auch für mich wieder so eine Frage, weil man hat sich halt überlegt, wie lange braucht man da überhaupt, um solche Erdstelle zu machen, die auch teilweise mit einer unglaublichen Präzision gemacht wurden, also unglaublich symmetrisch, da gibt es ein paar und mir ist jetzt leider, du kennst den sicher, ich glaube, das ist der vom Titel von diesem Buch, von Tore zur Unterwelt.
Ja,
Also das ist alles nicht so einfach zu machen und auch da wieder die Frage, warum? Wirklich, warum? Das ist halt wirklich die Frage und wer und wo sind die Eisenbetriebe, wo ist der Schutt? Ja, findet man kaum bei vielen. Wenn das jetzt erst 800 Jahre alt ist, müsste man das finden. Und wo sind die Aufzeichnungen? Warum? Ich meine, das war eine unglaubliche Unterfangen. Warum ist das unter völliger Geheimhaltung gemacht worden?
Na ja, gut, da gibt's verschiedene, aber da kannst du ja mit verschiedenen Ansätzen rangehen. Ne? Du kannst sagen, das waren ganz profane Bauwerke. Ne? Flehlucker, also es war einfach nur eine Fluchtluke. Ich weiß, es gibt mehr als genug Argumente, die dagegen sprechen.
Ja.
Gleichzeitig habe ich aber auch in Österreich schon mit Menschen gesprochen, mit alten Menschen, die mir erzählt haben, dass sie damals, als die Rote Armee kam, mit ihrer Familie in den benachbarten Erdstellen ausgeharrt hat.
Aber du schreibst also selbst nicht lang, weil sie erstens ist ihnen der Sauerstoff sehr schnell ausgegangen, ist ja sehr gefährlich dort drinnen.
Ist es,
und
absolut.
Zweitens haben sie dann Angst gehabt wegen ihrem Viech und sind dann doch wieder raus. Aber ja, ja, aber Fluchtbauten, ne, ich glaube nicht.
Ne. Ich bin da auch kein, ist es auch nicht meine bevorzugt angenommene Hypothese.
Irgendwer wird sich schon mal reingeflüchtet haben, aber ja, deshalb heißt es noch lange, dass das halt ursprünglich ein Fluchtbaut war.
Das ist eine, ne? Und eine andere wäre natürlich auch, dass es tatsächlich einen religiösen Hintergrund hatte. Ne? Wir könnten sogar so weit gehen und da vielleicht Scheingräber erkennen. Also es gibt ja eine ganze Menge von momentan nicht belegbaren Annahmen, die man fällen kann.
Ja, zum Beispiel, dass es ein Transportsystem war, ist auch ein nicht das findet man zumindest in alten Aufzeichnungen. Dort wird es so beschrieben.
Und ja,
ihm gegenüber hat es auch ein Geistlicher so beschrieben. Da gibt es die unglaublichsten Zitate, wo also beschrieben wird, wie sich die Dinge aus dem Raum heraus bilden und in den Raum hinein oder so. Also wie kommt man überhaupt auf so eine Beschreibung? Ja?
Also, warum variieren denn die Sagen? Also in Österreich hast du andere Sagenmotive zu den Erdstellen als zum Beispiel in Bayern. Ne? Die variieren.
Ja, vielleicht weil das also tausende Jahre, nachdem sie wirklich verwendet wurden, entstanden ist und die halt irgendwas drüber geschrieben haben. Ne? Das ist halt Folklore, Fantasie.
Genau, aber das gilt ja auch für irgendwelche Aufzeichnungen. Die sind ja in der Regel auch nur wenige 100 Jahre alt und nicht die gemutmaßten Tausenden von Jahren. Ja. Das gleiche Argument kannst du da halt auch anführen, ne? Also.
Aber wenn sich die Datierung als richtig herausstellt, dass das jenseits der 10.000 Jahre sind, dann kannst du das alles in die Tonne treten, ne? Schauen wir mal, vielleicht tut sich da mal was, ne? Wäre also, super.
Es ist auf jeden Fall nach wie vor ein sehr spannendes Thema.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, da können wir uns auch völlig einigen.
Absolut.
Drauf,
ja. Ne? Und weißt du, ich wohne ja jetzt vom nächsten Erdstall über 1.000 Kilometer entfernt oder um die 1.000 Kilometer entfernt. Das heißt, ich komme natürlich nicht so oft dazu, einen zu betreten. Aber
ich war auch erst einmal mit Heinrich Kusch in einem. Es ist sehr mühsam. Du kennst es ja. Da durch diese Schlüpfe dann und so. Boah.
Ja, aber ich mache es immer wieder, wenn ich die Chance habe. Ich sage, vor 2 Wochen das letzte Mal.
Ja, du bist hardcore. Also wie gesagt, ne? Hut ab vor deiner, also auch vor deinem Einsatz. Ja, also und das muss man jetzt schon auch sagen, auch wieder bei aller Kritik, die jetzt an deiner Kritik jetzt auch übel stellenweise. You mean business. Also, ich meine, du schaust dir das wirklich an, ja. Und du sagst halt, okay, aber wo ist jetzt das Handfest? Ja, das finde ich super, sehr beeindruckend, ja. Wir stimmen halt nicht immer in allem überein, aber.
Das müssen wir auch nicht.
Das müssen wir Gott sei Dank nicht.
Absolut.
Und das tue ich mit niemandem, also macht da nichts draus. so nein, richtig. Und das ist schon okay.
Nein, und eine gute Sache, die Debatte gibt ja auch immer allen die Chance, etwas zu lernen. Weißt du, also meine Sichtweise stehen nie fest. Ich habe schon oft mich den Fakten beugen müssen und auch liebgewonnene Sichtweisen verändern müssen. Und
ganz am Anfang ja schon von deiner Karriere, sage ich
ja,
mal, mit dem. Ja, also und das spricht ja total für dich auch und auch für deine Fähigkeit, das zu tun. Das schafft ja gar nicht jeder.
Ja, na, man profitiert einfach davon. Ne? Ich werde ja nicht dummer dadurch.
Na, von daher. Ganz im Gegenteil. Ja, ja.
Können wir gespannt sein.
So, ich meine, wir nähern uns der 3-Stunden-Grenze. Ich glaube, wir sind beide schon ziemlich geschlaucht. Falls noch jemand anrufen möchte, bitte gerne jetzt oder halt das nächste Mal oder so. Ich möchte jetzt noch schnell auf der Sinn des Buches ist ja letztlich auch, wie der Untertitel schon sagt, Methodenbausteine für die Suche nach Spuren Außerirdischer in der Vergangenheit zu geben. Und diese Methodensteine kann man in 4 Paradigmen eigentlich zusammenfassen, ne, die du dann am Ende deines Buches ausführst. Und auf die würde ich jetzt gerne noch eingehen, wenn es okay ist für dich.
Na klar.
Und zwar so Leben, Fremdheit, Zeit und Tradierung. Das sind die 4 Paradigmen. Mhm. Kannst du das einmal ein bisschen auskleiden? Was bedeutet das?
Ja, Leben, genau. Also erstmal zeigt sich, dass Leben potenziell weit verbreitet ist im All. Also es ist eigentlich, wenn du einen anderen Gesprächspartner neu hattest, doch eine weit verbreitete Sichtweise der Wissenschaft. Also allein dadurch, dass wir diese vielen, vielen Exoplaneten entdeckt haben uns der Entstehung von Leben zumindest immer weiter annähern, können wir festhalten, dass die Entstehung von Leben möglicherweise nichts Seltenes ist, oft vorkommt und auch die Entstehung von Intelligenz die Regel sein könnte, wenn genug Zeit da ist und damit die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass zu einem Zeitpunkt X eine außerirdische Zivilisation oder deren Stellvertreter, also Maschinen, Sonden, Roboter, wie auch immer, der Erde einen Besuch abgestattet haben. Das Fremdheitsparadigma besagt, dass Außerirdische per Definition uns gegenüber wahrscheinlich radikal fremd sind und wir dementsprechend vorsichtig sein sollten, wenn wir irdische Motive und Denkweisen versuchen, auf Außerirdische zu projizieren. Also, wenn wir mit zu einfachen irdischen Logiken, mit anthropomorphen oder anthrozentrischen Annahmen, zum Beispiel die Deutung von alten Texten gehen und versuchen, irgendwie die Motive von irgendwelchen Aliens zu eruieren daraus, dann liegen wir wahrscheinlich falsch damit. Großer Wahrscheinlichkeit. Dann das Zeitparadigma, also die Chance, materielle oder kulturelle Spuren zu finden, ist umso höher, umso dichter der hypothetische Besuch an der Gegenwart liegt. Das sehen wir schon daran, dass zum Beispiel bei geologischen Spuren Biosignaturen manchmal unglaublich schwer nachzuweisen sind. Also wenn wir jetzt wirklich mehrere Milliarden Jahre in die Vergangenheit gehen und versuchen, Biosignaturen auf der Erde zu finden, dann wird das sehr kontrovers in der Wissenschaft, teilweise in der Diskussion. Das heißt, umso näher der Besuch war, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sowohl eine Tradierung haben dieses Besuches in Form von Schriftgut, Sprechgut, also Sagengut oder natürlich auch in Form von materiellen Funden. Und dann gab es noch das, lass mich kurz überlegen, das Tradierungsparadigma, das besagt, dass ein konkreter Kontakt zu Außerirdischen ein, je nach Intensivität des Kontakts, starke Auswirkungen auf die kontaktierte Kultur haben muss. Das, und die, das sich sowohl in der Tradierung als auch in archäologisch erfassbaren Spuren zeigen muss. Ne? Also klar ist, wenn die eine Sonde hier gelandet ist, zwei Indigene haben das gesehen, die Sonde ist wieder in den Himmel aufgestiegen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir langanhaltend davon erfahren werden, wenn das vor 5000 Jahren stattgefunden hat, als wenn sie hier eine Basis errichtet haben, unmittelbare Nähe einer menschlichen Siedlung und vielleicht sogar Kontakt aufgenommen haben. Also umso intensiver der Kontakt, umso größer werden die Auswirkungen sein und umso einfacher für uns die Spuren zu identifizieren.
Ja, wenn zwei arme Leute, zwei arme Jäger da irgendwie die Sonde sehen, die startet und landet, dann ist das eine typische UFO-Sichtung und der wird ganz damals genau, wie heute mit Spott und Hohn beworfen werden.
Ja. Darauf würde es hinauslaufen, das vermute ich auch.
Und es würde sicher nicht Einzug in die Folklore, außer schon ein paar depperte Herzen geben.
Ja, vielleicht eine Till-Eulenspiegel-Geschichte könnte daraus entstehen.
Genau. Ja, Till-Eulenspiegel, okay. André schreibt Fazit zur Sendung, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja. Aber du versuchst durch diese vier Paradigmen, die du jetzt gerade zusammengefasst hast, versuchst du so quasi Leitplanken aufzustellen, entlang derer man vielleicht in Zukunft einmal Belastbares finden würde.
Genau, jetzt würde es quasi als nächstes darum gehen, zu konkretisieren, wie müssten Signaturen aussehen, die wir entdecken können. Also das muss noch mehr präzisiert werden und das, wie gesagt, ich bin ja kein Universalgenie, ne? Also ich bin sowohl fehleranfällig als auch nicht in der Lage, vielleicht jetzt diesen multidisziplinären Raum überall so tolle Arbeiten vorzulegen, wie es notwendig wäre. Also hier müsste tatsächlich Fachleute, Menschen mit professionellem Hintergrund noch mehr schauen, wie könnten Kultursignaturen und Techsignaturen aussehen, die es uns erlauben, einen klareren Nachweis zu führen dafür. Wonach müssen wir suchen, wenn wir einen alten Text lesen? Wie kann ein solcher Einschub aussehen? Wie finden wir literarische Anachronismen und Einschübe und so weiter und so fort? Das müsste alles noch näher ausgearbeitet werden. Also deswegen spreche ich immer von Methodensplittern. Ich versuche hier einen Anfang zu setzen und würde mich sehr freuen, wenn eine gewisse Wirkung daraus entsteht, die dazu führt, dass wir besseres Handwerkszeug erhalten.
So ist es, ja. Also das ist auf jeden Fall das Ziel von dem Ganzen. Ja? Also dass
ganz
wir,
genau.
Ja, wie gesagt, das ist so quasi Leitplanken, entlang derer man dann zu belastbaren Aussagen kommt. Und vielleicht irgendwann einmal tatsächlich sagen kann, gut, das sieht jetzt interessant aus, dort sollte man vielleicht weiter forschen. Und du hast erwähnt, also auch wie die UFO-Forschung, ja, in der du auch sehr aktiv bist, das ist eigentlich unglaublich, wo du überall drin bist. Ja. Man müsste da, es ist extrem interdisziplinär. Und jetzt absolut. Bei dieser Forschung brauchst du Geologen, Biologen, Psychologen. Du musst ja einfach, wenn es jetzt darum geht, Tradierung, wie würde jetzt ein bestimmtes Ereignis Einzug in die Folklore halten? So ähnlich wie Hyperseti, ne? Wo, das kann ja alles so verschlüsselt, kodiert sein, wie auch immer, ja. Kommen jetzt wieder ein bisschen zurück zur Mahabharata und so, ja. Aber okay, ja. wie würden die das festhalten? Wenn jetzt das Raumschiff landet und die kommen raus und schießen alle mit dem Laserschwert tot, mit der Laserpistole, was wäre dann in den Aufzeichnungen? Wie würden die das beschreiben? Ja? Ich behaupte vielleicht ähnlich, wie es beschrieben ist, aber keine Ahnung. Ja? Vielleicht ist es tatsächlich nur Bollywood und Folklore und Drama Queens in Action. Weiß ich nicht. Sehr interessante Fragen nämlich. Ne? Aber man könnte jetzt da zusammenfassend sagen, bis jetzt sind einfach ein paar, und das schreibst du auch, es geht auch überhaupt nicht darum, jetzt die Arbeit von eines Dänikens und so weiter zu schmälern, ja. Du übst teilweise harsche Kritik dran, du bringst da ein paar Beispiele, die wirklich schräg sind, ja. Irgend so ein Typ, der die Hippies, der da ein paar Hippies abgemurkst hat in Südamerika. Also,
ja.
Wie hieß der nochmal?
Der Tucanara, beziehungsweise Günter Haug im realen Leben.
Ja, also schrägste Figuren, die da auch auftauchen und Episoden. Aber natürlich, ein Däniken hat es natürlich auch populär gemacht. Ne? Also,
absolut.
Ich sage jetzt ganz einfach, wenn jetzt 1968 das Buch Paleoceti rausgekommen wäre, wir würden heute nicht mehr drüber reden.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Ne? Aber da stellt sich natürlich jetzt auch ein bisschen die Frage, Auflagenstärke versus Wahrheitsliebe, ne?
Das ist ja ein Hobby, ne? Muss man immer ganz klar sagen. Es bleibt ein Hobby. Und es ist ja nicht so, damit ich mein Geld verdienen muss. Ich habe einen Hauptberuf.
Ja, du bist in dieser glücklichen Lage, ne? Aber natürlich, das ist so, es ist immer, wenn man davon abhängig ist, Geld damit zu verdienen, ist zum Beispiel auch bei physikalischen Mediumismus so, ja. Meiner Meinung nach, wenn man dann damit Geld verdienen muss, dann wird es schwierig. Es ist so. Man muss dann jedes Buch, jede Seance, was auch immer, muss immer was bieten, ja. Man muss immer noch, also vor allem jetzt bei den Büchern zu bleiben, immer noch spektakulärere Dinge finden und es wird immer noch klarer und es ist ja eigentlich schon so klar, dass ja eigentlich die aus Granit gehauenen Mutterschiffe schon irgendwie bald landen müssten. Aber sie tun es nicht. Und wir finden ja nichts, was jetzt wirklich eindeutig ist. Ne? Zum Beispiel dieser Mechanismus von Kythera, glaube ich.
Antikythera, genau.
Ja, genau. Ja, ich frage mich da echt, warum muss das außerirdisch sein? Ich meine, das ist Mechanik, also das ist
ja
Pythagoras, ich meine, ich weiß nicht. Ja, also vieles, was du da kritisierst, bin ich völlig d'accord mit dir. Bei manchen Dingen nicht. Aber ich kann mich völlig irren. Aber natürlich, was erwartet man andererseits? Ja? Dass man jetzt in alten Schriften irgendwelche Hightech-Anleitungen findet, freue ich mich dann auch. Ja? Also
wird es auch nicht spielen. Im Zweifelsfall.
Ja, aber okay.
Ne?
Ja. Vielleicht. Wiederum aber davon ausgehend, dass die Technologie überhaupt vergleichbar ist. Ja?
Na klar, du siehst ja schon, wie viele Wenn und Abers da so eine Rolle spielen, ne? Also wie viele spekulative Gedanken wir so fassen müssen, um überhaupt uns der Frage zu nähern. Ne? Also wie ich schon sagte, vielleicht müssen wir eher nach dem Unbekannten suchen als nach dem Bekannten, wenn wir technologische Abbildungen wie auch immer suchen. Also vielleicht muss es sich komplett elementar unterscheiden von dem, was wir kennen, um es zu identifizieren. Dann ist das ein viel besserer Ansatz, als nur nach etwas zu suchen, was so aussieht wie das, was wir schon kennen.
Ja. Und dazu muss man dann mal überhaupt, und das versuchst du eben, ein Rahmenwerk schaffen, um überhaupt damit erst die richtigen Fragen stellen zu können.
Und das ist nicht so ganz leicht. Und ja, da ist noch einiges offen. Noch viel Potenzial.
Weil meiner Meinung nach stellen wir eigentlich die falsche Frage. Ja, weil man fixiert sich dafür zu sehr, ja, waren jetzt Außerirdische da oder nicht? Aber die andere Frage ist halt einfach, ich glaube, die interessantere Frage meiner Meinung nach ist, ist die Entwicklung auf der Erde wirklich so linear abgelaufen, wie wir uns das vorstellen? Ich glaube nicht. Aber das ist nur ein Glaube.
Mhm. Ja. Und legitim.
Ja, und auch gegen Ende deines Buches, so leicht versöhnlich, räumst du natürlich völlig richtig ein, dass es viele Rätsel in der Archäologie gibt. Und ein voll nettes Beispiel, das ich nicht kannte, das Fliegerspiel in Mexiko.
Mhm. Ja.
Mit einer Parallele im bronzezeitlichen Schweden.
Ganz genau, ne? Also in Mexiko und Teilen Guatemalas, da gab es ja die fliegenden, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, die Voladores, genau, die Voladores, das sind Menschen, Indigene, die sind einen großen Pfahl hinaufgeklettert, hatten oder haben, das gibt es ja heute noch, diesen Brauch, ein Seil um die Füße gewickelt. Das waren meistens mehrere Personen, die da hochgeklettert sind. Und ganz oben drauf saß auf einer Drehtrommel ein Schamane, hat getropft und hat diese Drehtrommel angefangen zu drehen. Und jetzt sprangen diese Voladores hinab und wickelten sich in mehreren Zügen langsam um diesen Pfahl herum, quasi zur Erde herabschwebend. Das ist ein sehr altes Fliegerspiel, das von festen Gruppen gemacht wird in diesen lateinamerikanischen Ländern, heute oftmals für Touristen, so zum Beispiel in Tulum, in der alten Maya-Stadt Tulum, da gibt es dann alle 10 Minuten eine Vorführung, ne? Also das ist dann sehr touristisch, aber es gibt auch wirklich sehr traditionelle Bräuche diesbezüglich und Fliegertruppen, die das in kleinen Dörfern noch immer machen. Und als ich dann vor einigen Jahren in Schweden war, in Tanum, in der Region Tanum, da finden wir ganz, ganz viele bronzezeitliche Felsbilder, Felsritzungen. Und damals habe ich eine Geschichte um angebliche Elefantendarstellungen nachrecherchiert und habe dann das örtliche Institut dort besucht, in dem ja quasi die Erforschung dieser Felsbilder stattfindet, habe da mit einem Archäologen gesprochen über diese angeblichen Elefantendarstellungen und habe dann ein bisschen in so in deren Katalogen geblättert von Abreibungen. Also sprich, die gehen da mit Papier und Pflanzenmaterial an diese Felsritzung und reiben das mit diesem Pflanzenmaterial drüber und dadurch hat man perfekte Durchpauschen im Grunde genommen dieser Felsbilder. Und da gibt es ein Felsbild, das schon in älteren Büchern zum Thema dargestellt ist und da bin ich dann drauf gestoßen. Da sehen wir einen solchen Pfahl, von dem sich offensichtlich sie auch aus wie ein Drehkreuz oben mit einer Person, die da steht, Menschen ja herunterspringen. Also das könnte 1:1 eine Abbildung sein aus Mexiko, steht allerdings in Schweden herum. Da stellt sich halt die Frage, wo kommt so eine solche Parallele her? Also wie kann das sein, dass offenbar ein fast identisches oder sogar ganz identisches Spiel, das Voladores-Spiel aus Lateinamerika auch in Schweden zu finden ist? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ohne dass ich dazu auch nur irgendeine Idee hätte, wie das zustande kommt.
Ja. Also, und eben auch diese Parallele ist so schräg, ne? Also in völlig unterschiedlichen Kulturkreisen, auch zu völlig unterschiedlichen Zeiten. Und auch das Fliegerspiel selbst, ne? Ich meine, wie kommt man auf sowas? Also, was versucht man da zu imitieren? Sehr, sehr spannend.
Absolut.
Wir müssen jetzt doch noch auf kurz was eingehen. Ich habe das jetzt völlig vergessen noch, weil wir haben noch ein zweites Bild. Das möchte ich schon noch kurz, weil es ja auch so viel Kontroverse ist. Jetzt wieder so ein bisschen die andere Richtung, ja. Also das war jetzt ein Rätsel, das definitiv ungelöst ist. In der Atacama-Wüste hat man da so ein kleines Figürchen, das ist ja nicht größer als 10 Zentimeter gefunden. Das
13, ne?
13 Zentimeter. Mhm. Findet sich auf der Bilderseite Bild Nummer 2, eine zwergenhafte Mumie aus der Atacama-Wüste. Was ist da aus deiner Sicht jetzt der Hintergrund?
Also da muss man erstmal gucken, wie kam es überhaupt, dass es überhaupt zum Thema wurde. Diese Mumie, die wird auch Atta genannt. 2005 konnte ich sie in Berlin fotografieren. Damals gab es eine Ausstellung, in der auch diese Mumie zugegen war.
Hat die nicht Klaus Donner?
Oder? Ganz genau.
Ah, Klaus Donner, ja, okay.
Danach war die Mumie jahrelang eigentlich gar kein Thema mehr und 2013 hat dann Stephen Greer diese Dokumentation Sirius herausgegeben und dann wurde die Mumie plötzlich wieder ganz spannend, weil er darin behauptete, diese Mumie sei ein außerirdisches Lebewesen. Und zu einem Zeitpunkt geisterten ganz, ganz viele verschiedene Berichte über die Fundumstände durch die Gegend, also ging um archäologische Grabungen und so weiter und so fort. Dann gab es verschiedene Untersuchungen. Richard Nolan war einer der Untersucher dieser Mumie und der meinte, hier einige Anomalien entdecken zu können. Andere Fachleute, die auch diese Mumie untersuchten, haben dem ganz klar widersprochen und haben gesagt, nein, hier
heißt ist nicht Gary was. Nolan?
Schon Gary Nolan, Gary, ja, ganz okay, genau. Ja. Sagten dann halt, nein, das wäre Quatsch, da sei überhaupt keine Anomalie zu finden. Und im Laufe der Zeit hat sich zumindest gezeigt, dass diese Mumie offenbar aus einer Raubgrabung stammt, und zwar von Oscar Munoz, hieß er, glaube ich, auf einem Friedhof in der Geisterstadt La Neura, in der Atacama-Wüste. Also sprich, da wurde Grabschändung im Grunde genommen betrieben und da wurde diese Mumie gefunden, die mutmaßlich, und das ist eine These, die zumindest von einem Teil der untersuchenden Personen vertreten wird, um einen menschlichen Fötus dann schlicht und einfach aus einem Kindergrab entnommen wurde. Wenn man vor Ort ist oder wenn man auch das Bild sich anschaut, dann gibt es dafür einen ziemlich klaren Hinweis für mich. Das ist mir damals schon aufgefallen, als ich mir diese Mumie angeschaut habe. Wir schauen uns diesen Kopf an. Der Kopf ist deshalb ein bisschen verformt. Das kann man vielleicht Draufsicht gut besser sehen. Der ist offensichtlich von irgendwas ein bisschen zerquetscht worden. Ne? Also da ist ziemlicher Druck ausgeübt worden.
Ja, der Kopf aber, ist ja, glaube ich, hauptsächlich für den Alien-Eindruck verantwortlich.
Ganz genau. Denn aber wir stellen uns jetzt mal vor, das wäre tatsächlich ein Alien, ja? Ein kleines Alien. Und jetzt guckt euch bitte mal die Füße an und sagt mir, dass der gestanden ist und gelaufen ist. Mit ziemlicher Sicherheit ist dieses Lebewesen nie eigenständig auf zwei Beinen gestanden und irgendwo hingegangen oder gelaufen oder sonst irgendwas. Ne? Also was wir hier sehen, und wenn man sich jetzt mal Bilder von Föten anschaut, dann erkennen wir das nämlich wieder. Ne? Bei einem Fötus im Mutterleib, da hast du halt diesen überproportionalen Kopf und hast jetzt noch diese kleinen unterentwickelten Füßchen und Gliedmaßen. Der gesamte Fundkontext, also auf einem Friedhof einer Geisterstadt, Kontext mit dieser Mumie und so weiter, deutet für mich mehr als deutlich darauf hin, dass es sich hierbei schlicht und einfach um einen Fötus handelt, einen menschlichen Fötus, der dann aber seinen Weg durch die Szene macht, aufgrund dieses gequetschten Kopfes. Ne? Und also der ist tatsächlich auch verschoben, einseitig verschoben, wenn man das kann man aus der Draufsicht ganz gut sehen. Da muss erstmal jemand raufgetreten werden, ne? Oder eine andere Form von schwerem Druck darauf ausgeübt wurde. Das ist richtig gehen zerquetscht. Dadurch erhält er halt diesen interessanten Eindruck und diese Wirkung als ein Alien.
Aber gab es da nicht auch DNA-Untersuchungen? Weil das wäre für mich sehr naheliegend. Und ich glaube, die gab es ja und die haben ja als erstes, ergaben die nicht im ersten Wurf, dass das keine menschliche DNA oder zumindest nicht nur menschliche DNA, also oder zumindest hat man dann nicht auch DNA gefunden, die man überhaupt nicht zuordnen konnte. Man ist ja wieder so ein komplexes Thema und wir sind natürlich keine Biologen, aber immer nur.
Ja, also das Problem ist natürlich, es ist über eine Raubgrabung. Also haufenweise Menschen haben wahrscheinlich diesen Fötus angegrabbelt. Nicht nur Menschen, sondern...
Aber das würde jetzt nur die menschliche DNA
klären. Ja, es lag in der Wüste rum. Da mag auch hier und da ein Viech dran rumgeschnobbert haben, wie auch immer. Also es gibt immer die Gefahr bei solchen Funden, bei DNA-Proben, dass man Phantom-DNA hat. Ne? Und die Phantom-DNA ist eigentlich jedes Lebewesen, das mit dieser Probe in Berührung gekommen ist. Das gleiche Problem haben wir bei einigen kryptozoologischen Funden. Da gibt es Fellproben und so weiter und so fort, die von potenziellen Kryptiden stammen, bei denen auch in den letzten Jahren erst DNA-Proben entnommen wurden, die aber dadurch, dass sie durch so viele Hände gingen, eigentlich nicht mehr verwertbar sind, weil man einfach so viele verschiedene DNA-Spuren drauf hat, dass man da zu keinen eindeutigen Ergebnissen kommt. Dementsprechend ist das ein bisschen zu einfach, das nur anhand einer DNA-Probe nachweisen zu wollen. Ne? Also zumal ja eine DNA-Probe auch zerstörend sein kann. Also sprich, die DNA selbst bekommt irgendwann Risse, Löcher, also die Doppelhelix geht ein bisschen kaputt. Dadurch hat man dann auch noch eine fragmentierte DNA und so weiter und so fort. Also es gibt viele Fehlerquellen, die dafür zu führen können, dass so eine DNA-Probe oder so eine Untersuchung zu keinen eindeutigen Ergebnissen kommt. Das muss man ganz klar sagen.
Also die DNA-Untersuchung war in diesem Fall nicht eindeutig?
Ja. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe.
Ich glaube, dass das so war. Aber ja.
Ne? Also müsste ich mir auch noch mal. Es ist halt, weiß ja, wie das ist. Ne? Da, viele, viele Dinge, nicht alle hat man immer fest im Kopf, vor allem nicht live. Da kann das durchaus passieren, dass man manchmal sich verhaspelt oder etwas Falsches sagt.
Vielleicht zum Abschluss noch ein Kommentar aus dem Chat. Der Gast hat zu Beginn bemängelt, dass Funde mit unserem Horizont erklärt werden. Selbst prüft er die Plausibilität aber doch auch durch unsere heutige Brille mit unserem heutigen Erfahrungsschatz. Mhm. Ja, wie auch sonst, frage mir das fast ein bisschen, aber genau.
Ich glaube, vielleicht habe ich es nicht gut erklärt bekommen. Was ich meine ist damit, eine außerirdische Technik wird wahrscheinlich nicht so aussehen, wie die Technik, die wir heute haben. Ne? Also, das zeigt sich, also, dass wir unglaublich schlecht darin sind, Technik vorherzusagen. in allen ihren Details. Einige Sachen klar, einige Sachen werden immer Weiterentwicklungen von etwas Bestehenden sein, andere sind vielleicht komplett unerwartet. Und eine fremde Zivilisation hat vielleicht nochmal ganz andere Wege gefunden. Was ich also meine ist, wir sollten nicht immer bei unserer Assoziation nach dem Bekannten suchen. Ich suche jetzt etwas, das aussieht wie ein Raumschiff, so wie ich das kenne und mir vorstelle. Oder wie ein Smartphone, wie ich es kenne und mir vorstelle. Oder wie eine Rakete, die ich kenne und mir vorstelle. Also damit
oder
eine
Bauanleitung, wie ich sie kenne und mir vorstelle.
Ja, wir suchen dann nämlich nach dem, was wir schon kennen. Und vielleicht ist das, was eine andere Situation als Betriebsanleitung konzipiert, was völlig anderes, als wir uns darunter vorstellen.
Ja, genau.
Ja, und das ist das, was ich damit sagen wollte.
Aha. Ein sehr komplexes Thema, so wie alles, mit dem du dich so nebenbei, neben deinem Beruf beschäftigst. Und ja, danke für dieses auch für mich sehr spannende Gespräch und auch für diese sehr spannende Lektüre dieses Buchs Paleo Seti. Kann ich sehr empfehlen. Man braucht ein bisschen Sitzfleisch, aber also 500 Seiten klein gedruckt mit, naja, doch einigen Aufnahmen auch. Zwei davon haben wir auch heute abgebildet.
Ja, danke. Danke dir für die Einladung. Immer wieder gerne.
Ja, immer wieder spannend mit dir und ja, ich hoffe, dass wir das in Zukunft wieder mal wiederholen. Vor allem, wenn du jetzt vielleicht nach der Methodik, die du jetzt gerade entwickelt, dann irgendwann vielleicht einmal fündig wirst. Und wir
das
endlich einmal. Das wäre doch mal was, oder?
Ja.
Spätestens.
Positive Ergebnisse wären mal der Hammer.
Das wäre doch mal super, ne? Dass wir immer nur herumunken und so, sondern was alles nicht ist, sondern ja. Ja, aber selbst wenn es dazu nicht kommt, glaube ich, würden wir da noch viele andere Themen finden und ich hoffe, wir finden uns da wieder mal ein. Und für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Arbeit, für deinen Einsatz und für die Zeit, die du uns heute gewidmet hast.
Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss, Tarek.
Ciao.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, nächstes Mal wir bleiben so quasi beim Thema. Es kam schon kurz heute zur Sprache. Cardruts. Völlig seltsame Spuren. Also ich lese gerade sein Buch. Ich habe das lange Zeit so ein bisschen, ja, nicht so recht gewusst. Ja gut, irgendwelche Wagenspuren halt. Aber ne. Es ist wirklich interessantes Mysterium, diese Cardruts. Leider sind wir heute jetzt irgendwie nicht dazu gekommen, die zu besprechen. Aber es gab so viel noch auf meinem Zettel, die Dinge, die wir hätten besprechen können. Aber ich kann auch sagen, also André Kramer hat da jetzt zu diesem Thema jetzt nicht groß auch was sagen können, außer dass es so wie die Erdstelle halt, wir wissen eigentlich nicht, wie die Dinge wirklich, was deren Zweck war, wann die wahrscheinlich entstanden sind und so weiter. Und Uwe Schneider ist eben diesen Spuren auf der Spur seit 10 Jahren jetzt, seitdem er da in Malta die zum ersten Mal irgendwie bewusst wahrgenommen hat und die haben ihn nicht mehr losgelassen und ich verstehe warum. Ich bin jetzt so ungefähr ein bisschen über der Hälfte bei seinem Buch, auch sehr schön bebildert, im selben Verlag übrigens wie Kuschs Bücher erschienen. Obwohl, die sind ja jetzt beim anderen Verlag, aber ja, im selben Verlag, als sie ursprünglich waren und auch jetzt von der Aufmachung her gleich, also wirklich sehr schön gemacht. Und zu hören ist das Ganze in 2 Wochen, am 15. November 2014. Freue mich sehr drauf, bedanke mich für das Interesse und das Zuhören heute Abend. Wir hören uns wieder am 15. November. Mir bleibt nur noch mich zu verabschieden. Macht es gut.